Crop FM Ausgabe Nummer 359. Wir schreiben den 30. September 2016. Mein Gast heute Abend ist Sarah Katzburg und der Titel der Sendung ist Sehnsucht nach Pandora. Und auch heute gibt es wieder den CropCom, mit dessen Hilfe man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann. Einfach einsteigen auf CropFM, rechts oben ist dann der Button, rauf in den Chat einsteigen, Fragen reintippen, gebe ich dann sehr gerne, vor allem im hinteren Teil der Sendung weiter. Und falls Bedarf besteht, auch die Skype-Leitung ist heute natürlich wieder offen. Einfach CropFM, also den User CropFM, genauso wie die Sendung geschrieben, anrufen. Und ja, dann kann man dem Gast selbst die Fragen stellen, die ich vielleicht vergesse. Zu dieser Sendung gibt es einen Podcast, den findet man auf der Website von CropFM, cropfm.at. Die Sendung ist eigentlich ein Live-Podcast, kann man sagen. Es gibt einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite aus, einfach auf cropfm.at gehen, unterm Header, dann finden Sie einige Links. Ich glaube, der erste ist der Newsletter. Ja, man kann mir auch sehr gerne mailen, einfach an cropfm@mur.at. Falls die Beantwortung etwas länger dauert, bitte ich auch schon jetzt um Vergebung. Es gibt eben, wie gesagt, ein Archiv, in dem alle Sendungen landen, auch ein RSS-Feed, also einen Podcast. Seit neuester Zeit gibt es jetzt nur mehr MP3s, weil Real Audio hat sich irgendwie überholt. Auch ein Forum gibt's, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild sehr schön gelungen, wie eigentlich immer. Matthias Töpfer zeichnet dafür verantwortlich, für die Illustration zur Sendung. Wahrscheinlich der einzige Podcast, bei dem es zu jeder Ausgabe eine eigens dafür angefertigte Illustration gibt. Ich werde nicht müde, das zu betonen. Mehr von Matthias Töpfers Kunst auf bilderdämmerung.de. Und wer diesem freien Radioprojekt hier eine kleine Spende zukommen lassen möchte, das freut mich natürlich. Es funktioniert über PayPal oder als Überweisung oder man kann mir auch flattern und der Link dazu findet sich relativ weit oben, dieses Ei mit dem rosa Herzen. Falls man gerade vielleicht bei Kassa ist oder prinzipiell nichts spendet, kann man natürlich auch quasi spenden, indem man die Sendung weiter verbreitet, Links auf Einträge der Sendung, auf Archiveinträge irgendwo postet etc. Jedenfalls alle, die den Spendenbutton schon wahrgenommen haben, in der einen oder anderen Form an dieser Stelle, ein großes Danke. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Die Menschheit kann sich auf einiges gefasst machen, meint NASA-Experte Ruslan Belikov in einem Interview erschienen auf FutureZone.at und gefragt, ob er glaubt, dass er zu seinen Lebzeiten noch erfährt, ob es Leben auf Proxima B gibt. Meint Ruslan, wir werden das nie mit Sicherheit sagen können, außer wir fliegen hin. Bis dahin können wir nur mit Begriffen wie 50% Sicherheit oder 99% Sicherheit operieren. Ich bin sicher, dass wir zu meiner Lebzeit mit 90%iger Sicherheit sagen können, ob es eine erdähnliche Biosphäre auf dem Planeten gibt oder präziser eine Biosphäre, die einen so starken Effekt auf ihre Atmosphäre hat wie auf der Erde. Ja, das mit dem Hinfliegen ist ja so eine Sache. Vielleicht hat mein Gast ja Alternativen, wie man dorthin reisen kann. Übrigens, Pandora ist ja jener fiktive Mond, der um einen Gasriesen um Alpha Centauri kreist. Also Proxima Centauri ist ja dann auch ein Stern in diesem System, ein relativ dunkler. Da gibt es ja noch zwei weitere. Das nur am Rande. Musk träumt von Metropole auf dem Mars. Das private Raumfahrtunternehmen SpaceX hat sich zum Ziel gesetzt, eine Kolonie auf dem Planeten Mars zu gründen und zu besiedeln. Sonst wäre Kolonie ja relativ sinnlos. Irgendwann werde die Erde möglicherweise nicht mehr bewohnbar sein, wenn wir so weiter tun, relativ bald. Dann sollten die Menschen über Alternativen verfügen, sagte SpaceX-Chef Elon Musk auf einem internationalen Astronautenkongress in Mexiko. Die Menschheit sollte eine multiplanetare Spezies werden. Und einige ganz Verwegene behaupten, ja, wir sind das schon, aber zumindest nicht offiziell. Also Elon Musk möchte das also ganz offiziell machen. Eine interplanetare Spezies. Wäre absolut spannend. Also ich würde sehr gerne Urlaub am Mars machen. Auch wenn man da vielleicht nicht unbedingt unbeschwert spazieren gehen kann, aber es wäre spannend. Diese News, also die Links auf diese News und vieles weitere findet man auf der Startseite von CropFM. Einfach ein bisschen runterscrollen in die News-Sektion und dort stelle ich fast jeden Tag da Dinge online. Die letzte hervorragende Meldung ist übrigens auf NTV erschienen. Ja, und hier geht's gleich weiter mit meinem heutigen Gast Sarah Katzburg und Meditationen, das was damit möglich ist. Es gibt auch übrigens eine eigene Meditation, die sie für die heutige Sendung erstellt hat und die ist ja eh verlinkt und über die und einiges mehr werden wir heute sprechen. Also jetzt gleich geht's weiter mit Sarah Katzburg live auf CropFM. Ja, und im Hintergrund hören wir eine Meditation, die Sarah Katzburg extra für diese Sendung angefertigt hat. Hallo Sarah, kannst du mich hören?
Hallo Tarek, ja, ich kann dich gut hören.
Ja, wunderbar. Und im Hintergrund hörst du auch deine eigene Meditation.
Es klingt toll, die so bei dir eingespielt zu hören.
Ja, es ist, ich habe es mir heute wieder angehört. Also wie gesagt, wir werden da eh noch drüber reden. Und was es mit dem Ganzen auf sich hat etc. Du hast ja schon mit 8 Jahren begonnen zu meditieren. Ich nehme an, damals noch ohne Meditations-CD oder auch schon mit?
Ja, ich habe damals einen Kurs gemacht in der transzendentalen Meditation.
Alles klar.
Ja, das ist ja auch
sehr... Mit 8 Jahren?
Mit 8 Jahren, ja. Okay. Also meine Mutter hat einen Kurs gemacht und ich wollte halt irgendwie mitmachen und dann hat sie natürlich mir das jetzt auch erlaubt. Und sie hat dann gleich wieder aufgehört, es war nicht für sie, aber ich bin dann dabei geblieben. Also sie erzählt heute noch, ich war dann im Krankenhaus, wurde an den Mandeln operiert und wie ich dann trotzdem jeden Tag mich 2x20 Minuten ganz ernsthaft in mein Bett aufgerichtet habe, um eben diese transzendentale Meditation zu praktizieren.
Okay.
Also es hat mich damals anscheinend schon sehr begeistert.
Klingt so. Du sagst, dass du einen Werdegang von der Skeptikerin zu einer, unter Anführungszeichen, Erfahrenden gemacht hast. Kannst du das ein bisschen erläutern? Also vielleicht fangen wir mit der Skeptikerin an. Also mit 8 Jahren warst du noch Skeptikerin.
Ja, absolut. Also ich war so ganz typisch, würde ich sagen, oder sogar sehr extrem. Ich wurde sehr unreligiös erzogen. Also sehr, sagen wir mal, in der wissenschaftlichen Weltsicht, das alles muss erklärbar sein, analytisch und so weiter, hatte einen sehr klaren, logischen Verstand, war auch so eine typische Einserschülerin und habe alles immer ganz analytisch hinterfragt. Und damals habe ich mich immer gewundert, dass also zum Beispiel unser Pfarrer, der in der Schule Religionsunterricht erteilt hat, wirklich an diesen Gott glauben soll zum Beispiel, weil das war für mich einfach sowas von absurd, weil es ja wissenschaftlich definitiv nicht belegbar ist, dass es überhaupt Menschen gibt, die an sowas irgendwie glauben. Also ich habe immer alles 100-fach hinterfragt und es war für mich einfach sowas von weit weg. Ich habe mir immer gedacht, es wäre eigentlich schön, an sowas zu glauben, weil es, glaube ich, das Leben einfacher macht, aber es war mir einfach nicht möglich. Also ja, weil jeder, der irgendwie normal wissenschaftlich denkt, würde ja auch sagen, sowas kann es nicht geben.
Naja,
das gibt es nicht.
Ja, ja. Also
damals wusste ich noch nichts von der Quantenphysik und diesen ganzen Sachen. Ich meine, ich war 8 Jahre alt, da war ich noch.
Ja, ja. Also die Quantenphysik hat sich
später in mein Leben.
Wann hat sich das geändert?
Also das hat sich geändert, als ich, also da waren verschiedene Ereignisse, die kamen zusammen. Ein Ereignis war, als ich in einem Kloster in Thailand war mit 16 Jahren und eben meinen ersten intensiven 10-tägigen Meditationskurs gemacht habe, wo ich so ein außersinnliches Erlebnis hatte. Das konnte ich mir einfach nicht mehr mit meinem normalen Verstand erklären.
Warum hast du eigentlich du warst mit 16 noch immer Skeptikerin, aber dich hat Meditation extrem interessiert offenbar.
Ich bin deshalb auch damals ich wollte dann ein Austauschjahr machen und ich bin deshalb extra nach Thailand gegangen, weil ich alles über Meditation und Buddhismus lernen wollte und ich wusste halt, Thailand ist ein gutes Land dafür, weil da gibt's Mönche und da gibt's Kloster und in den USA wäre das jetzt sicher nicht so einfach möglich gewesen zum Beispiel, wo die meisten Austauschschüler irgendwie wählen als Domizil, würde ich sagen.
Ja, in Kalifornien vielleicht. Aber
ja, da musst du dann schon aber viel Glück haben, auch, glaube ich, ja, mit deiner Gastfamilie und ja. Ja, und dann, also ich war in diesem Kloster, habe einen Vipassana-Kurs gemacht. Ich weiß nicht, ob das deinen Hörern was sagt. Da
sagt
ist ein ganz verbreitete Meditationstechnik, gibt es überall auf der Welt, auch kostenlos. Da kann man 10 Tage so einen Kurs machen. Von S.N. Goenka heißt da, glaube ich, eingeführt, wo man im Prinzip 10 Stunden am Tag da sitzt und mit einer bestimmten Methode seine Gedanken beobachtet. Mehr macht man nicht.
Interessant.
Ja, also es war damals für mich eine Riesenherausforderung, es ist, glaube ich, für jeden, wirklich mal still zu sitzen und man darf auch nicht reden, man darf auch nicht schreiben, man darf auch nicht lesen. Also man ist wirklich gezwungen, selbstverständlich darf man auch nicht fernsehen oder irgendwie sowas. Also man ist wirklich gezwungen, sich auf sich selbst, nur auf sein Inneres zu konzentrieren und nicht, also es gibt quasi keine Ablenkungen irgendwie von der Außenwelt. Und da hatte ich eben nach, weiß ich gar nicht mehr, nach wie vielen Tagen so einen Geisteszustand, dass ich dachte, jemand muss mir Drogen in mein Essen gemischt haben. Weil ich auf einmal so eins war mit allem um mich herum und ich habe alles so in so überscharfen Sinnen erlebt, wie eben Leute das auch beschreiben, die psychedelische Drogen einnehmen und wie ich selber das auch mal erlebt habe. Und das, aber es war natürlich ein Kloster. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwer mir was ins Essen gemischt hat, war sehr unwahrscheinlich.
Und ja, in Thailand das, kann man nicht wissen, oder ne?
Naja, also es war schon sehr ernsthaftes Kloster, glaube ich. Auf jeden Fall hat mich einfach diese, obwohl dieser Kurs sehr herausfordernd war, diese 10 Tage da auf dem Boden schlafen und immer um 4 aufstehen und ich meine, ich war ein Teenager, es war nicht so einfach. Mhm. Es hat mich so motiviert, weil dieser Zustand war einfach der Wahnsinn. Und seitdem war ich dann, habe ich dann aber gedacht, es muss eigentlich einfachere Wege geben, um in diesen Zustand zu kommen. Ich kann ja jetzt nicht immer 10 Tage mich hinsetzen und meditieren, um dann einmal eine Stunde lang so einen Zustand zu erleben. Und habe dann eben danach auch angefangen, um die Welt zu reisen, von verschiedenen Meditationslehrern zu lernen und eben herauszufinden, ob es Möglichkeiten gibt, dass ich da irgendwie schneller reinkommen kann, weil ich das einfach sehr, sehr faszinierend fand. Und habe dann natürlich, wie viele andere auch mit psychedelischen Substanzen experimentiert, Pilzen und so weiter, die ja eben auch DMT im Gehirn ausschütten. Aber es war für mich nie so der ultimative Weg, weil ich immer dachte, es muss eigentlich auch was Natürliches geben, was es bewirkt.
Also du hast eben auch mit Psilocybin, glaube ich, experimentiert einmal und das war es dann auch nicht so wirklich, oder?
Doch, das war es schon.
Okay.
Aber weil es ist einfach der Wahnsinn gewesen. In Holland ist es ja auch legal. Also wer das mal ausprobieren will, der will ich jetzt auch hier aber niemanden dazu anregen.
Ja, nicht, aber, weil das kann schon ziemlich heftig werden. Ne?
Also. Ja, ja, also für mich war einfach klar, natürlich diese negativen Sachen, die auch passieren können, was man ja vorher nicht steuern kann. Ja, also Meditation ist natürlich viel eher steuerbar und B, ja, war für mich auch klar, dass dieser Zustand ist so unglaublich, den will ich jeden Tag haben. Ja.
Und jeden Tag
Psilocybin. Und es ist die Aussage, dass ich jeden Tag irgendwelche Drogen nehmen kann. Ja, egal ob jetzt Psilocybin oder was anderes, das ist ja, stand für mich auf jeden Fall nicht zur Debatte.
Und das war wirklich jetzt für dich, das hatte wirklich die selbe Qualität, das, was du auf Psilocybin erlebt hast und das, was du dann nach intensiver Meditation erlebt hast.
Absolut, absolut. Und ich habe ja dann eben auch immer mehr meditiert und immer weiter, immer tiefer, auch noch mit anderen Methoden und habe eben immer öfter geschafft, auf Knopfdruck zu schaffen, diese Zustände hervorzurufen. Habe dann eben auch eine ganz besondere Meditationstechnik irgendwann dann gelernt bei einer ganz besonderen Meditationslehrerin, die ich selber jetzt auch heute unterrichte, diese Technik. Und die war einfach, da habe ich geschafft, innerhalb von 10 Minuten in diese Zustände zu kommen. Und dann war für mich klar, also Psilocybin war gestern.
Und was ist das für eine Technik?
Das ist diese, also das habe ich jetzt weiterentwickelt, eben zu dieser Theta-Meditation, die man sich dann eben auf CDs anhören kann oder...
Die wir gerade eben gehört haben.
Genau, also diese Reise der Sterne, die ich jetzt aufgenommen habe für deine Sendung, ist so ein Teil davon jetzt zum Beispiel. Also das ist natürlich ein riesen vielschichtiges Meditationstechnikmodell, wo man eben, mit dem man in verschiedene Welten reisen kann sozusagen. Ich nenne es jetzt einfach mal Welten. Und eben ganz gezielt verschiedene Bewusstseinszustände erreichen kann. Also es unterscheidet sich sehr von dieser klassischen Achtsamkeitsmeditation, mit der ich ja auch angefangen habe, damals in dem Kloster und bei der TM, wo man so ein Mantra vor sich her sagt. Du hast ja die Meditation auch angehört, also du hast ja ein bisschen eine Vorstellung, in welche Richtung es geht.
Keine Ahnung, bei mir, es funktioniert. Ich habe es mir heute noch einmal angehört. Heute hat es eher funktioniert. Ich habe dann aber andere Kopfhörer heute verwendet. Also man muss auf jeden Fall Kopfhörer verwenden, wenn man sich das anhört. Und es ist ja, wie ich gesehen habe, ein File in 32-Bit-Auflösung audiomäßig, was sehr viel ist. Normalerweise sind es 16-Bit. keine Ahnung, ob das jetzt notwendig ist dafür, aber wahrscheinlich. Und heute habe ich mir angehört, da hat es tatsächlich, da hatte es eine, also diese, ich nenne es jetzt einmal ganz frech psychedelische Aufzugsmusik, die hatte auf mich da eine Wirkung, also diese Synthi-Fläche.
Also diese Binaural Beats im Hintergrund, meinst du auch?
Ja, genau, weil die habe ich mir dann vor der Sendung nochmal angehört, weil ich dann den kurzen Einstieg da vorbereitet habe. Und da plötzlich, weil ich wahrscheinlich nicht, ich habe mich dann vor dem Einschlafen dann im Walkman hingelegt und so, es war ein guter Walkman und ein guter Kopfhörer. Und es ist aber nicht, es hat nicht funktioniert. Also ich habe die ganze Zeit an irgendwas anderes gedacht, ich habe daran gedacht, dass ich an was anderes denke und so weiter. Also das hat sich dann so hochgezwirbelt und hat nicht funktioniert. Und jetzt saß ich da und habe dann kurz den Kopfhörer aufgehabt und habe dann einfach mal gemerkt, wie ich so runterkomme. Also ich bin ja vor der Sendung immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, unter Strom. Und da hat mich das irgendwie beruhigt. Ja. Konnte gar nichts dagegen tun. Es hat mich einfach beruhigt. Also, und ich kann mir vorstellen, dass das ist natürlich sehr hilfreich, wenn man meditieren möchte, ne? Also logischerweise.
Ja, was natürlich ist, ist, diese Theta-Wellen sind ja auch, also die jetzt in dieser Meditation auch zur Anwendung kommen, sind ja auch die, die vor dem Einschlafen, kurz vor dem Einschlafen, sowieso automatisch in deinem Gehirn entstehen. Ja, also bevor du in den Delta-Wellen-Tiefschlaf fällst, kommst du automatisch kurz in den Theta-Wellen-Zustand. Ja. Das heißt, da merkst du natürlich den Unterschied dann gar nicht so sehr zur Meditationsmusik. Außer du bist ein schlechter Schläfer und kommst gar nicht in Richtung Delta-Wellen-Zustand. Weil du ja eh schon quasi in Richtung Entspannungsmodus dich mehr bewegst, wie jetzt eben, wie du sagst, vor dieser Sendung, wenn du so aufgeregt bist. Und was ich natürlich
das
auch...
Das könnte nicht sein, dass also nachdem ich... das könnte sein.
Ja, also ich merke das bei mir auch immer, wenn ich nervös bin, dann ist natürlich diese Musik noch viel intensiver spürbar, weil der Kontrast stärker ist. Weil mein Gehirn eben dann wirklich nicht im Theta-Zustand
ist. Genau, der Kontrast ist dann stärker. Also da habe ich wirklich gemerkt, es verändert sich da schon was. Aha, okay.
Und was aber sicher auch mit reinspielt, ist, dass beim ersten Mal ist man oft auch skeptisch, hinterfragt es vielleicht, so, das kenne ich von mir selber, ja. Denkt sich, funktioniert das überhaupt? Und hinterfragt natürlich auch nochmal viel mehr dieses Ganze. Und einfach auch diese neuronalen Strukturen verändern sich ja jedes Mal, wenn du es anhörst in deinem Gehirn. Also wenn du es häufiger anhörst, kommst du immer schneller in diese Zustände.
Okay.
Und irgendwann brauchst du die Musik gar nicht mehr. Dann kannst du eben auch ohne diese Musik reinkommen, weil sich dein Gehirn dann quasi da angepasst hat. Ja. Weil die neuronalen Muster sich einfach sozusagen umbauen.
Okay, ja, macht irgendwie Sinn. Jemand fragt da, was ich mit psychedelische Aufzugsmusik, Fragezeichen, das war natürlich ein Scherz. Also, es sind halt so Synthi-Flächen, wie man ja gehört hat, klingt ein bisschen nach Cork Wave Station aus den 80er Jahren, ein Synthi. Aber ja, sehr schön. Also es ist eigentlich, lustigerweise ist es ein Ohrwurm. Ich habe jetzt die ganze Zeit diesen Loop im Kopf gehabt. Dieses.
Echt? Boah, ich leider nicht. Also ich hätte gerne, weil dann...
Die ganze Zeit, das ist... Aber ich bin anfällig für Ohrwürmer und das ist ein bisschen...
Also okay. eigentlich ist es ja so, dass diese Musik, die da wichtig ist, ja, diese binauralen Beats, die hört man ja fast gar nicht.
Ich höre überhaupt nicht. Also ich meine, genau. Es ist eine Verstimmung zwischen linken und rechten Ohr, ne? Es ist leicht verstimmt, oder?
Also. Nee, also ja, verstimmt, weiß nicht, ob man das so nennt, im Fachlichen vielleicht schon. Also die Herzfrequenzen zwischen linken und rechten Ohr sind unterschiedlich.
Also dieser ganze Mix ist dann quasi nach so ein paar Hertz nach oben gestimmt auf der einen Seite, oder wie?
Ja, genau. Also zwischen rechts und links ist ein Unterschied und dadurch entstehen eben, und der Unterschied ist jetzt zum Beispiel genau 8 Hertz und dann zum Beispiel hast du 430 und 438 Hertz und dann kommt dein Gehirn, da wird quasi ein imaginärer Ton in deinem Gehirn erzeugt, der dann eben diesen Theta-Wellen-Zustand kennzeichnet. Und eben der Ulrich Warnke hat es auch so schön formuliert in seinem Buch, zwischen 7,8 und 8,1 Hertz, also eben auch ein Bereich der Theta-Wellen, wird die Zirbeldrüse aktiv. Und das ist ja das, die Drüse, die DMT auch produziert und für Serotonin und Melatonin zuständig ist und die eben auch diese bewusstseinserweiternden Zustände uns ermöglicht, die auch sehr aktiv ist, wenn man träumt zum Beispiel. Oder eben, wenn man irgendwelche Substanzen, welcher Form auch immer, psychedelische einnimmt.
Ja, was sich ja für dich inzwischen völlig erübrigt. Und es ist natürlich viel besser, billiger und auch ungefährlicher, wenn man das
ohne. Ja, und natürlich auch, es ist natürlich auch viel leichter steuerbar.
Und legaler vor allem.
Ja, es ist legal und ich muss mir erstens keine Sorgen um meine Gesundheit machen, zweitens keine Sorgen irgendwie um einen schlechten Trip, weil schlecht wirkt es irgendwie nie. Ja, wenn, dann wirkt es vielleicht mal gar nicht. Also diese Musik oder diese Meditationstechnik. Und ich kann es ja auch steuern und jetzt zum Beispiel mal nur eine halbe Stunde machen. Ja, also ich merke ja selber, wenn ich wirklich in so einem erweiterten Bewusstseinszustand bin, dann ist es zwar der Wahnsinn und ich finde, jeder Mensch sollte das möglichst oft erleben, weil es einfach ziemlich viel über sich selbst und die Perspektive auf die Welt ändert und viele Dinge sich dann gar nicht mehr so, ja, vieles wird einfach unrelevant auch. Aber manche Dinge, wie zum Beispiel Autofahren, ist dann einfach auch nicht mehr möglich. Weil man ja wirklich wie in so einem anderen Zustand, in so einer anderen Welt ist.
Ja.
Also ja.
Autofahren auf Psilocybin ist sicherlich nicht zu raten. Und wenn jetzt diese Meditation für dich einen ähnlichen Effekt hat, dann ja.
Nee, darf man auch wirklich auf gar keinen Fall beim Autofahren zum Beispiel anhören. Denkt man vielleicht, ja, hier habe ich einen CD-Player und so, ist gerade praktisch, aber wirklich bloß nicht.
Okay.
Dann baut man wirklich leicht irgendwie einen Unfall oder was auch immer. Also ich bin da leider selbst erfahren, weil ich eben gerne in diesen Welten und Zuständen so rumhänge, weil mir die so gut gefallen und dann, ja, also besser immer erstmal runterkommen vorher wieder.
Dein Antrieb ist ja tatsächlich, dass du eine, zumindest in unserem Vorgespräch ist das dann so rausgekommen, deshalb sind wir auf diesen Titel gekommen, dass das wirklich eine Sehnsucht ist in dir, sich in diese, ich nenne es jetzt Transwelten oder auf diese Informationsebene, ist ja völlig wurscht, wie wir es jetzt nennen, jedenfalls das, was du dann erlebst, dich dorthin zu begeben.
Mhm. Also ich habe halt ja schon als Kind, also schon bevor ich überhaupt das erste Mal so Erfahrungen gemacht habe, schon sicher mit 12 Jahren angefangen, viel darüber zu lesen, über so Mönche und Leute, die irgendwie sich von Licht ernähren und was weiß ich, da gibt's ja ganz viel so in dieser Richtung, die eben so außergewöhnliche Erfahrungen auch haben, außergewöhnliche Bewusstseinszustände, hellsichtig sind, Nahtod, das hat mich alles wahnsinnig fasziniert. Und ich wollte das immer einfach unbedingt erleben. Deshalb habe ich dann eben auch irgendwann diese psychedelischen Substanzen ausprobiert und eben auch Meditation dann tiefer intensiviert. Und gerade als ich dann das erste Mal diese Erfahrungen gemacht habe und auch häufiger und auch eben unterschiedliche Erfahrungen innerhalb dieser außersinnlichen Ebene, das ist einfach, ehrlich gesagt, finde ich es da schöner als in der normalen Welt. Mhm. Das macht es mir hier auch nicht immer einfach, ja, weil ich muss ja hier trotzdem irgendwie leben, ich habe eine Familie und so weiter. Muss ja trotzdem irgendwie auch funktionieren in der normalen Welt. Aber diese andere Welt finde ich einfach unglaublich. Die ist einfach intensiver, schöner, da ist einfach vieles auch anders.
Der Wendepunkt für dich, an dem du ja dann wirklich von der Skeptikerin zur Erfahrenden wurdest, ist ja, hast du mir zumindest erzählt, eine Art 10-tägiges Wachkoma, das du in Thailand erlebt hast. Kannst du das irgendwie noch mehr näher ausführen für die Zuhörerinnen?
Mhm. Also ich versuch's.
Ja?
Es ist einfach sehr schwer, in Worte zu fassen, was ich da erlebt habe. Also ich war eben auf Weltreise, habe dann Typhus bekommen und gleichzeitig Meningitis und Lungenentzündung, was dafür geführt hat, dass ich eben in so einem Wachkoma lag, 10 Tage im Krankenhaus in Chiang Mai in Nordthailand und war eben wirklich in dieser, ich glaube, die meisten Menschen würden es als Zwischenwelt bezeichnen. Ich war gar nicht mehr so richtig hier. Ich habe aber schon manchmal auch reagiert, wenn Menschen mit mir gesprochen haben. Haben sie mir zumindest danach erzählt, erinnere ich mich nicht mehr so ganz dran. War aber auch mit dem Großteil meiner Wahrnehmung in dieser anderen Welt, also in dieser, also es war, ich wäre fast gestorben. Ich war wirklich 10 Tage in dieser Zwischenwelt. Und die Ärzte haben täglich irgendwie um mein Leben gebangt und Ich glaube, es war ganz knapp, dass ich wiedergekommen bin. Und also als ich wiedergekommen bin, war einfach danach irgendwie alles sehr verändert. Erzählen auch, glaube ich, viele Menschen, die schon mal ein nahtloses Erlebnis hatten. Also da war quasi, ab dem Moment war klar, ich will auch wirklich hier sein. Ich will gar nicht nur in diesen anderen Welten rumhängen, sondern ich will auch hier sein und es quasi in dieser Welt leben. Diesen Zugang zu diesen anderen Welten. Ist jetzt kompliziert erklärt, glaube ich.
Ja, verstehe ich, was du meinst. Also, und was hast du da erlebt in diesen 10? Ich meine, kannst du dich da an Dinge erinnern?
Ich habe eben danach, ich mache ja auch Rückführungen, Reinkarnationstherapie, sowas in diese Richtung. Ich habe mich dann eben, weil ich mich eben nicht an alles erinnern konnte aus diesem Wachkoma, nur an so bestimmte Elemente, quasi wollte ich wissen, warum bin ich wiedergekommen? Ja, mal, weil mir war eigentlich klar, ich wollte eigentlich nicht mehr wirklich hier sein. Die normale Welt hat mich irgendwie nicht so überzeugt, sagen wir mal so. Und ich wusste ja schon vorher von meinen Meditationserfahrungen, dass man jetzt irgendwie nicht stirbt, sondern nur in was anderes übergeht. Zumindest also glaube ich das, habe ich so erlebt. Und mich hat einfach die Frage sehr beschäftigt, warum bin ich denn wiedergekommen, wenn es mir in der anderen Welt eigentlich besser gefällt, in diesen Transwelten. Und habe dann dahin eine Rückführung gemacht. Und
also mit dir selbst eine Rückführung?
Mit mir selbst, ja. Also ich bin das ja auch beruflich und das würde ich jetzt nicht einem Laien empfehlen, sei hier angemerkt, sich selber irgendwie rückzuführen. Und habe mich dann dahin rückgeführt. Hörst du mich jetzt noch? Ist mir das Mikro?
Ja, ja, ich höre dich, ja.
Und da war ich einfach wie in so einer, wie soll man das beschreiben? Es war wie so eine Halle, wo verschiedene Wesen standen. Ich würde sie jetzt mal als Lichtwesen bezeichnen. Die haben zumindest sehr hell und sehr groß ausgeschaut und nicht so menschlich, sondern eher feinstofflich. Und
was immer das bedeutet.
Ja, ich kann es jetzt gerade nicht besser erklären. Ja. Kann man jetzt, viele andere Menschen würden es wahrscheinlich Engel nennen oder so, aber ich glaube nicht, dass es sowas war. Es war irgendwie was anderes. Und da war dann quasi wie so eine Art Diskussion mit denen, dass ich jetzt hierher kommen soll wieder, weil ich habe hier schon auch noch was zu erledigen. Und ich erinnere mich irgendwie halt an diesen Teil der Diskussion, dass ich es dann hier auch schöner brauche, weil mir gefällt es jetzt gerade nicht so gut auf der Erde. Und ich bin dann ja wiedergekommen. Also wie die Diskussion ausging, kann ich mich leider nicht genau erinnern, aber ich bin auf jeden Fall wiedergekommen. Ich war wieder top gesund. Die Ärzte haben sich gewundert. Die dachten nämlich, ich bleibe mindestens schwerbehindert zurück, wenn ich überhaupt wieder zum Leben erwache. Ich habe keine Folgeschäden gehabt, außer dass mir die Haare ausgefallen sind. Das war das Einzige. Und ja, habe dann irgendwie 3 Monate später interessanterweise den Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt hier glücklich verheiratet bin, eine Familie habe. Und also seitdem ist irgendwie alles in mir drin, ist alles anders. Weil ich auf einmal, ja, es ist wirklich schwer zu begreifen. Also weil ich, mir ist jetzt einfach klar, ich bin bewusst freiwillig hier. Weil ich hier was zu tun habe und sozusagen eine Aufgabe zu erledigen.
Was, vielleicht was glaubst
zu viel
du
gesagt,
ist,
aber...
Ja, weiß ich nicht. Was ist, glaubst du, deine
Aufgabe? Ja, also ich sehe meine Aufgabe, deshalb mache ich ja jetzt auch diese Meditationsgeschichte und dieses alles, den Leuten den Zugang zu zeigen zu diesen anderen Welten. Eben ohne, auch ohne Substanzen, ohne irgendwelche künstlichen Hilfsmittel, außer vielleicht diese Musik, die zähle ich jetzt mal als erlaubt. Weil ich einfach glaube, dass diese außergewöhnlichen Sinneserfahrungen einem das Leben leichter machen.
Wenn jetzt jemand sagt, na, Meditation ist mir zu anstrengend, ich mache das lieber mit Drogen ausschließlich, was sagst du dem? Ist es gleichwertig dann? Ich meine, wenn er jetzt, sagen wir, er hat einen unendlichen Nachschub an irgendwelchen Pilzen, die pflanzt er an im Garten.
A ist es natürlich so, dass dein Gehirn irgendwann gar nicht mehr darauf reagiert. Also du musst dann immer wieder die Dosis erhöhen zum Beispiel.
Okay.
Oder die Substanzen wechseln. Also es ist nicht so einfach, ja. Dein Gehirn gewöhnt sich dann dran.
Ja.
Du kannst jetzt nicht einfach jeden Tag zum Beispiel Pilze nehmen. Es wirkt dann gar nicht mehr.
Aha.
Außer, wie du sagst, das ist ein unendlicher Nachschub und nimmst irgendwann, ich weiß auch nicht, 1 Kilo am Tag, aber dann würde man vielleicht auch sterben, ja. Irgendwann hat es ja dann doch Nebeneffekte.
Okay. Aber jetzt abgesehen davon, ist es qualitativ wirklich dasselbe? Und oder ist das eine nicht irgendwie der Vorschlaghammer und das andere die...
Also ich finde, mit Meditation es ist klarer und es ist steuerbarer. Ja, also mit Substanzen ist es ja immer so, ich habe nicht mehr so die Kontrolle darüber, was passiert eigentlich. Und mit Meditation kann ich natürlich eher steuern, in welche Richtung soll sich diese Meditation jetzt bewegen, in welche Richtung meines Geistes oder meiner Wahrnehmung. Also ich ziehe es vor. Die ich beides erfahren habe, ziehe die Meditation vor aus ganz vielen Gründen. Und die Gesundheit steht natürlich ganz weit oben. Dass ich das einfach ohne jegliche Nebeneffekte jeden Tag machen kann. Also ohne mir Sorgen zu machen, dass meine Leber geschädigt wird oder was auch immer.
Also im Chat ist man da auch eher der Meinung, dass man das ohne Drogen machen sollte, was ich da so mitkriege. Dem kann ich auch nur, dem kann ich auch nur.
Legalen Aspekt und weil man dann am nächsten Tag auch wirklich, weißt du, ganz normal in die Arbeit gehen kann. Ich kann das jetzt am Abend machen, eine Stunde und bin am nächsten Tag so wie immer. Ich hänge nicht mehr in irgendeiner anderen Zwischenwelt herum.
Ich frage mich nur, ob das wirklich genau dasselbe ist, ob man da wirklich an denselben, unter Anführungszeichen, Ort kommt. Aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ich glaube, es gibt generell ganz viele Orte, an die man kommen kann mit beiden Wegen. Es gibt ja auch ganz viele unterschiedliche Substanzen und auch die wirken ja auch immer wieder ganz anders, je nachdem, wer die herstellt, wer die anbaut, was weiß ich was.
Natürlich.
Und natürlich ist es ja immer auch der eigene Geist, deine Tagesverfassung, also Set und Setting. Ja, wer schon mal irgendwie damit experimentiert hat, der weiß das ja. Wie du dich an dem Tag fühlst, beeinflusst enorm, wo es hingeht, die Reise.
Der Timothy Leary hat da ja, also dieser LSD-Papst, das ist ein
Genau, der hat da ja
Selbstskandal.
zum Beispiel diese Legenden darüber geschrieben. Ja, also
Der hat auch den Begriff Setting, glaube ich, geprägt, was
es
ich
kann
mich
sein, dass der
erinnere.
Set und Setting geprägt hat, ja. Und mit Meditation habe ich halt dieses ganze Trara nicht. Ja, ich will meditieren, dann mache ich das einfach. Da muss ich nicht überlegen, bin ich heute im optimalen emotionalen Zustand und
Denn wenn du es nicht bist, dann funktioniert es einfach gar nicht, ne?
ja, bei mir jetzt schon, weil ich ja jetzt einfach auch schon erfahrener bin. Früher natürlich nicht. Also als ich diese Musik noch nicht kannte, die Binaural Beats, und einfach selber dann geübt habe, da kam ich dann einfach auch nicht richtig rein. Also irgendwann dann schon, klar, wenn man dann länger schon meditiert und geübter ist, dann schafft man natürlich auch, wenn es einem schlecht geht, da wieder rauszukommen ganz schnell.
Kurz einen kleinen Ausflug. Du hast 2012 warst du in einem Kornkreis, also in Bayern, glaube ich, in Andechs. Ist das richtig? Wie ist der in dem Ding gegangen? Oder war das, glaubst du, ein Kreis ungeklärten Ursprungs oder war das einfach von ein paar Leuten gemacht aus der Gegend?
Also ich war ja da als eine der ersten, weil eine Bekannte von meiner Mutter den zufällig entdeckt hat. Ich fand, ja, also wir waren da auch ganz alleine noch am Anfang, das war noch bevor der eben in der Zeitung stand und so, waren wir quasi schon dort. Waren wirklich ganz alleine auf diesem Ding. Da war
Jetzt kriegt
zufällig auch.
dein Skype irgendwie ein Problem, kommt mir vor.
Okay. Wie ist jetzt?
Das hört sich nicht gut an.
Soll ich sonst den. Ich kann sonst den Notfall den Kopfhörer auch abnehmen und dass du mich
Nein,
dann
nein,
wieder
es hat, glaube
normal.
ich, nichts mit dem Kopf gehört, sondern es hat eher was mit der Verbindung da zu tun. Hey.
Ja, nichts.
Ich glaube, wir sollten wahrscheinlich doch besser auf Telefon schwenken.
Ja, okay. Machen wir. Dann mach ich aus.
Dann mach da mal aus und ich rufe dich dann auf der Nummer wie besprochen an. Ja, das ist eben irgendwie das Problem mit Skype immer wieder mal. Dass da eben seltsame Dinge passieren können. Okay, ja, wir machen da jetzt eine kurze Pause und ich rufe dich dann an.
I ride along
So, da sind wir wieder. Und mein Gast ist hoffentlich am Telefon zu hören. Hallo?
Ja, ja, wunderbar. Ich bin da, Tarek.
Okay, ja. So viel zu Skype. Klingt zwar meistens besser als das Telefon, wie man jetzt ja gerade eben hört, aber so, wo waren wir jetzt gerade? Also Kornkreis. Bei diesem Kornkreis, genau. Ja. Du wolltest, glaube ich, gerade erzählen, also du warst relativ bald dort, der war irgendwie noch frisch und du wolltest erzählen, wie sich das dann irgendwie angefühlt hat.
Mhm. Also wir haben da übernachtet bei Vollmond, hatte damals auch ein 3 Monate altes Baby im Schlepptau. Also für mich war es sehr außergewöhnlich. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen, weil ich irgendwie, ich habe dann natürlich auch auf diesem Kornkreis meditiert mit meiner Technik und versucht, Kontakt aufzubauen zu den Wesen, die den da jetzt gemacht haben, weil mich das natürlich auch brennend interessiert hat. Und ich konnte da schon, also bilde ich mir zumindest ein, Kontakt herstellen und also für mich war der ganz klar nicht irdischen Ursprungs. Ich habe danach auch noch einen gesehen, das war letztes Jahr, der war auch hier in der Nähe, ein anderer Kornkreis und der hatte einfach überhaupt nicht diesen Spirit und dieses, da bist du nicht reingegangen und hast gedacht, wow, irgendwie ich bin in einer anderen Welt gelandet, sondern da läufst du einfach rein und es war einfach irgendwie ein Abdruck im Kornfeld. Ja, also ich finde, das war auch für mich im Nachhinein ein sehr interessanter Kontrast, dass da so ein großer Unterschied zu spüren war in diesen beiden Kornkreisen.
Ist nämlich der Hintergrund meiner Frage gewesen, weil ich das eben auch so erlebt habe. Ich meine, es gibt viele Leute, die sagen, es sind alle einfach Hoaxes. Ich weiß es nicht, oder von Menschen gemacht. Das mag durchaus sein, aber es gibt Kornkreise, in die geht man rein und die sind wirklich anders. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Und das, was du da erzählst, das erinnert mich ein bisschen dran. Also ja.
Ja, also ich habe so erlebt, viele andere, die da drin waren natürlich auch. Ich meine, es gibt immer auch Skeptiker, ist klar, weil man sich ja auch irgendwie nicht so richtig erklären kann. Also was mich mal irgendwie überzeugt hat, es gab ja mal so einen Test, dass die versucht haben, Kornkreise zu machen in so einer bestimmten Zeit. Und es hat einfach niemand geschafft, in einer bestimmten Zeit die fertigzustellen, so perfekt. Keine dieser Versuchsgruppen, die da teilgenommen hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das Experiment durchgeführt hat. Das fand ich ganz spannend, dass es eben doch sehr herausfordernd ist, in so einer kurzen Zeit, in der Nacht heimlich, so ein perfektes Ding von Hand irgendwie in die Erde zu bringen, sozusagen.
Ja. Jemand stellt eine recht interessante Frage, was macht die Dame denn eigentlich im richtigen Leben so? Die reist als Kind um die Welt und übernachtet mit 3 Monate alten Knirpsen im Kornfeld.
Das ist mein normales Leben.
Das ist dein normales Leben, okay?
Nein, ich lebe ganz normal, glaube ich, wie also nein, wahrscheinlich würden sie meistens nicht als normal bezeichnen. Für mich ist normal, ich habe hier ganz normale Praxis, wo ich Menschen helfe, irgendwie halt mit Rückführung in frühere Leben zu reisen und unterrichte Meditation und Yoga, gebe Meditationsretreats, habe eine Familie, habe 2 Kinder, einen Ehemann, muss auch leider noch täglich essen, obwohl ich schon länger versuche, mich von Licht zu ernähren, es klappt leider noch nicht.
Soll ja ziemlich gefährlich sein, wenn das daneben geht, ne?
Ja, das hält mich leider auch immer wieder davon ab. Also ich habe mal so ein Experiment gemacht, aber nach einem Tag habe ich es abgebrochen, weil ich habe gedacht, ich sterbe jetzt, wenn ich nicht gleich ein Glas Wasser trinke.
Das ist das, was ich wirklich, also dass man dann auch nichts trinkt, das, ja, okay.
Ja, aber ja, also ich glaube, was ich einfach, ich reise halt sehr viel und ich verwende halt wirklich meine komplette Freizeit auf außersinnliche Bewusstseinserfahrungen, Meditation, Yoga, irgendwie Mantra-Techniken, was auch immer, weil das einfach, das ist mein Lebensinhalt. Ich schaue halt nicht fern oder womit die meisten Leute so dann ihre Zeit verbringen. Und in meinem Beruf, in meiner Arbeit bin ich natürlich in ähnlichen Zuständen. Da muss ich ja auch ein bisschen hellsichtig sein, dass ich sehe, was die Leute so erleben in der Rückführung. Also, aber ansonsten lebe ich eigentlich ganz normal. Also ich glaube, wenn man mich auf der Straße treffen würde, würde man jetzt nicht, würde ich mich nicht so sehr von allen anderen unterscheiden wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung.
Ja.
Gut, also 2012 in Andechs warst du in einem Kongress, warst du schon, und danach in anderen auch, und das war ganz anders.
Ja.
Finde ich ja interessant. Wo war dieser andere, der dann ganz
Der
anders
war
war?
auch hier in der Nähe, wie hieß denn
Aha.
der Ort? Alling, glaube ich.
Aha. Also,
Der war letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
okay, weil in letzter Zeit tauchen ja auch immer wieder solche Dinger in Deutschland auf. Nur in
Ja, die
Österreich
waren ja
nicht.
in
In Österreich war einer einmal
österreichweit, okay.
vor nein, nein, in Österreich eigentlich nie. Vor 20 Jahren war mal einer, oder
Ja.
vor nein,
Also wir hatten jetzt
16
ja
Jahren.
eben drei hier am Ammersee oder ich glaube sogar vier, aber da beim ersten habe ich noch nicht hier gelebt. In der Nähe von München. Und diesen einen in Andechs habe ich eben als so spektakulär erlebt. Dieser zweite, der war dann irgendwie 2 Jahre später, den fand ich so lala. Aber war auch nicht zu vergleichen. Da waren dann einfach irgendwie 500 Menschen gleichzeitig mit mir auf diesem Kornkreis. Der war auch im Fernsehen und überall. Das ist dann schwer irgendwie herauszufühlen. Da kann auch der Unterschied daher gekommen sein, dass ich da einfach nicht mehr alleine drin war. Und
War der
dieser
älter,
dritte,
der andere, also der zweite, war der älter als
nee, der war
der?
später. Also der in Andex war der erste, 2012.
Nein, als
Dann
du
war
drin
ich.
warst, war der schon länger dort?
Ja,
Ah,
der war
okay,
schon
das
länger
ist, glaube
dort.
ich, unter Umständen vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das auch ein Unterschied, ne?
Ja, vielleicht. Und dieser dritte, der hat mich einfach maßlos enttäuscht. Da war ich total enttäuscht und habe gedacht, der ist mit Sicherheit von Hand gemacht. Da habe ich einfach nichts irgendwie. Da waren auch kaum noch andere Menschen. Also ich glaube, da ist es den anderen ähnlich gegangen. Die haben es wahrscheinlich auch nicht als so spektakulär erlebt. Also und da habe ich auch gedacht, vielleicht hat auch irgendwer halt das jetzt einfach aufgegriffen, dass jetzt hier halt Kornkreise sind und dann wirklich selber einen gemacht. Weiß ich nicht. Aber
Ja.
der war auch kleiner, viel kleiner, das war auch auffällig. Und ich fand das Muster auch lange nicht so perfekt und nicht so schön.
Ja, ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn man sagt, alles sind von Menschen gemacht. Ich möchte nur dann wissen, wie, weil manche sind wirklich interessant und entstehen auch in so kurzer Zeit und so, wenn man jetzt dem wieder Glauben
Ja,
schenken darf.
also wenn, dann wären es
Ja.
richtig gute Künstler, ganz
Oh ja,
ehrlich.
na, auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall richtig gute Künstler.
Ja.
Da ist also keine Frage. Es gibt wirklich, gibt ja auch sogenannte Gehoaxte. Ich habe auch für wirklich von Menschen gemachte Kornkreise. Heuer gab es zum Beispiel einen von Mothership Glass gesponsert. Linda Hau wird es, glaube ich, bis jetzt nicht so ganz glauben, aber es ist, naja, doch. Aber das ist, die machen eigentlich Wasserpfeifen, also sündteure Glaswasserpfeifen. Völlig absurd. Also, es ist wirklich eine seltsame Firma. Und die haben als Aktion, ich glaube nicht, dass sie es offiziell zugegeben haben, aber die haben wirklich einen, ich habe es eh in den News gehabt und unterhalb die Website von Mothership Glass, kann man mal googeln und sich anschauen, was die machen. Unglaublich. Und der Kornkreis, den sie da hingesetzt haben, wie auch immer sie das gemacht haben, sehr schön. Aber die werden da sicher sich Zeit genommen haben
Ja,
einfach
weißt
und
du, wie lange die da gebraucht haben?
nein, nein,
Das
das
würde
ist,
mich jetzt auch mal
also, es
interessieren.
ist ja, Linda Hau hat das eben recherchiert und ja, man kriegt nichts raus. Also die Bauern sagen an nichts und es ist alles ein bisschen komisch, aber ich glaube einfach, die haben so ein Non-Disclosure unterschrieben und dann will man halt das Mysterium aufrechterhalten. Aber wie gesagt, es gibt auch wunderschöne, wo man definitiv weiß, die sind von Menschen mit herkömmlichen Dingen gemacht worden. Wobei man ja mit herkömmlich. Das weiß ich jetzt nicht, wie sie den gemacht haben. Das würde mich eben interessieren. Also,
Ja,
als
ich
so
glaube, es dauert
präzise
halt dann
auch.
einfach länger.
Ja, ich glaube, wenn
Also
man viel
würde ich jetzt
Zeit hat, dann geht
vermuten.
es schon. Ja, wenn man so
Genau.
eine Woche Zeit hat, dann kriegt man das schon hin.
Aber die
Also.
entstehen ja halt meistens wirklich in Stunden oder
Ja, das, also
Minuten oder
ich,
das ist ja
naja,
das,
ich habe
was so
mit Piloten
faszinierend ist.
geredet und die entstehen, also ein Pilot hat mir gesagt, innerhalb von, ich glaube, einer halben Stunde und das war ein riesiges Ding und da frage ich mich echt, bitte wie?
Ja.
Also das, keine Ahnung, also wenn das stimmt, ja. Aber gut. Interessant eben, weil Kornkreise, also die hatten auf manche dieser Kornkreise haben auf mich so eine Wirkung gehabt, dass ich also wirklich ganz ruhig wäre und also wahrscheinlich hätte meditieren können, würde ich meditieren. Aber die haben auf mich so eine Wirkung gehabt wie binaurale Beats.
Ja, Binaural Beats kannst du dir halt zu Hause anhören, wenn gerade kein Kornkreis in deinem
Das,
Spornfeld in deiner Nachbarschaft ist.
was praktisch immer der Fall ist,
Ja, ich
hier
bin
in der
auch immer
Grazer
ganz traurig,
Innenstadt.
wenn dann hier keiner mehr erscheint. Das war
Ja.
ja jetzt leider nicht jedes Jahr.
Ja,
Ich
muss
fühle
man
mich
sagen.
eh schon geehrt, dass ich in der Ecke in Deutschland wohne, wo auf einmal Kornkreise auftauchen.
Ja.
Also das empfinde ich schon als große Ehre.
Ja, wünsch dir mehr. Vielleicht reagiert das Phänomen.
Also mein erster ging ja damals schon in Erfüllung. Den hatte ich mir gewünscht, dann kam er ja auch
passend. Wirklich? Das ist. Ja. Du hast also eine Rückführung mit dir selbst gemacht, aber du machst auch generell Rückführungen. Mhm. Was heißt das? Rückführungen wohin?
Also, Moment. Also Rückführung einfach generell als Begriff für Rückführung in die Vergangenheit. Egal, ob das jetzt vor einem Jahr war, vor 10 Jahren in der Geburt, in der Schwangerschaft oder eben bevor man geboren wurde, quasi bevor man überhaupt Mensch wurde, die Welt so davor, die eben noch nicht Erde ist oder eben frühere Leben auf andere Planeten. Also es gibt ganz, ganz viele Formen von Rückführung. Ich würde sagen, was ich damit als Überbegriff meine, ist, dass man auf bestimmte Erinnerungen des Menschen zurückgreift, die der irgendwo in seinem Unterbewusstsein mit sich herumträgt. Und er macht sie sich dadurch wieder bewusst und ja, kann bewusst darauf zugreifen und dann eben damit auch was anfangen.
Also Rückführungen, jetzt vor allem mal auf Ereignisse, die sich irgendwann in seiner Kindheit oder so abgespielt haben.
Ja, also frühere Ereignisse, eben Kindheit, aber ich habe schon primär Klienten bei mir, die jetzt erleben wollen ein früheres Leben oder eben dann wirklich auch auf einem anderen Planeten landen, in einer ganz anderen Daseinsebene. Also sowas habe ich schon auch öfters. Also die kommen eigentlich meistens mit irgendeinem Problem, ja, zum Beispiel mein linkes Knie tut mir immer weh oder ich habe immer irgendwie so große Ängste, ich kann nicht schlafen. Mit sowas kommen die meistens. Und dann mache ich mit denen quasi so eine Art therapeutische Rückführung, dass man sich anschaut, wo die Ursache liegt. Und wo die liegt, bestimmt dann das Unterbewusstsein mehr oder weniger. Und das kann eben in der Kindheit sein, das kann aber eben auch vor 500 Jahren gewesen sein, irgendwo im Mittelalter, was weiß ich was. Oder eben wirklich auf einem anderen Planeten. Also ich erlebe da sehr verrückte Dinge und bin dann selber immer ganz erstaunt. Also früher dachte ich auch manchmal, ob man sich das alles irgendwie so einbildet, vielleicht selber ausdenkt. Ja, ich meine, selbst dann wäre es einfach eine super spannende Erfahrung und man würde sich echt gute Geschichten ausdenken. Und danach ist das Problem dann meistens tatsächlich auch weg.
Das ist interessant.
Also selbst wenn es nur ausgedacht ist, würde ich sagen, okay, aber dein Problem ist danach weg, dann hat er seinen Zweck eigentlich erfüllt. Ja?
So ist es.
Und man hat was Spannendes erlebt. Also sicher spannender, wie irgendwie einen Roman zu lesen oder einen Film anzugucken.
Oder im Krankenhaus liegen und das Knie operieren lassen.
Ja, also im Vergleich dazu ist es ja traumhaft. Aber wenn dann Leute wirklich irgendwie auf einem anderen
Planeten funktioniert, landen, ne? Manchmal muss
oder,
man halt,
oder
ne?
Irgendwie in einer anderen Dimension, dann denke ich mir schon, also ob die sich das jetzt alles ausgedacht haben, ich weiß nicht. Also es wäre dann schon eine sehr blühende Fantasie.
Ja, erzähl mal, was waren denn da für Episoden, die du da erlebt hast mit Klienten jetzt oder ja?
Ja, also ich kann es natürlich nicht zu viel ins Detail gehen, wegen diesem
keine Namen, das ist ja klar, aber jetzt.
Ja, nee, aber die sind ja so außergewöhnlich, da erkennen sich die Leute natürlich auch sofort zum Teil dann wieder.
Das macht ja nichts, wenn du ihren Namen nicht nennst, ist ja egal.
Also, was ich zum Beispiel mal erlebt habe, war so eine Rückführung, das kann ich jetzt erzählen, weil das war eine Bekannte von mir, wo ich weiß, ich darf das erzählen. Da sind wir quasi in Atlantis gelandet oder ich würde jetzt denken, es wäre Atlantis gewesen. Ja, vielleicht ist es auch irgendwie was ganz anderes, keine Ahnung. Aber in meinem Kopf habe ich gedacht, es müsste Atlantis sein. Ja,
Atlantis ist ein bisschen so wie feinstofflich, also alles mögliche.
Ja, es war irgendwie so eine Art feinstoffliche Ebene. Es hat sich auch so angefühlt, als wäre es irgendwie auf der Erde und eben weiter fortgeschritten, aber doch schon länger her. Und da war diese Person dann einfach quasi ein außerirdisches Wesen ohne irgendwelche Emotionen, was ich auch ganz, also habe ich noch nie erlebt vorher, hat mich unglaublich fasziniert, ist jetzt auch schon länger her.
Hier auf der Erde, ein außerirdisches Wesen, ein Emotionswesen auf der Erde.
Die Person, die ich rückgeführt habe, wurde zu diesem Wesen, zu diesem außerirdischen Wesen, das keine Emotionen mehr hatte.
Okay.
Und also man muss sich das so vorstellen, die war wirklich, also das kann man sich ganz schwer vorstellen, weil wir haben ja alle Emotionen, gell? Aber die war einfach völlig, wie als wäre der Emotionalkörper nicht vorhanden, er war einfach nicht existent. Und dementsprechend hat dieses Wesen andere Wesen gequält und Experimente gemacht, so Versuche quasi, ja, also an den Wesen, die in Atlantis normalerweise gelebt haben. So zumindest war das in dieser Rückführungssequenz. Und also das Ziel der Rückführung war eben wirklich, das aufzulösen, quasi diese Geschichte, die da mit diesen Versuchen, Experimenten, mehr oder weniger ja Menschen, Experimenten passiert ist. Aber was mich damals wahnsinnig beeindruckt hat, war einfach dieses, dass es tatsächlich Wesen gibt, die keine Emotionen verspüren. Und ich glaube, dass es diese Wesen auch heute sicher noch gibt, sicher auch in der Politik und in einigen Positionen, weil ich seitdem viel besser verstehen kann, dass es Menschen gibt, die so merkwürdig handeln, anderen Menschen absichtlich schaden, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben.
Ja gut, aber
also ich glaube, die gibt's wirklich.
Ja. Ja, aber das können einfach ganz normale Menschen sein, ne?
Ja, das können ganz normale Menschen sein, aber es ist trotzdem, war für mich bis dato nicht vorstellbar, dass es Menschen gibt, die keine Gefühle spüren, wirklich null, nichts.
Ja.
Also auch nicht nur so den Anflug von, sondern wirklich nichts, die kennen es einfach nicht.
Ja, das nennt man Psychopath.
Ah, okay. Ja, das wusste ich gar nicht.
Naja, okay. Nein, ich meine, also das ist ein Psychopath.
Ja, ne? Aber nein, also aber die sind ja trotzdem eigentlich normal. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt jeder auch immer sofort merkt. Also ich glaube schon, das ist verbreiteter, als jetzt diese paar, die dann irgendwie als Psychopathen gekennzeichnet und in irgendeiner Klinik landen.
Ja. Nein, ich meine, Psychopath, das war jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber ich meine, ja, es gibt ja einfach solche Menschen, die man braucht ja nur Nachrichten schauen und dann sieht man sie ja jeden Tag.
Ja,
ich meine, was ist jemand, der jemand einfach den Kopf abschneidet, nur weil er jetzt die falsche Religion hat? Ich meine, und ohne irgendwas dabei zu empfinden, außer vielleicht, dass er so quasi jetzt was wirklich Tolles macht, weil er...
Aber der empfindet trotzdem, dass er was Tolles macht. Und das war
okay,
eben...
Okay, stimmt. Es ist schon wieder Emotion. Okay.
Da war nicht mal das Gute da. Das war einfach quasi nur rein verkopft. Nur so der Verstand, würde ich sagen.
Also und diese Dame, die du da rückgeführt hast, die war also in einem früheren Leben hier als... Warum, woher wusste sie, dass sie eine Außerirdische war? Ich meine, oder ein außerirdisches Wesen war?
Woher wusste sie das? Weil sie irgendwie gesehen hat, wie sie auf die Erde kommen mit irgendeinem UFO.
Aha. Okay.
Und eben auch irgendwie nicht jetzt so einen normalen Körper hatte. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr genau, wie der Körper aussah, aber es war jetzt nicht mehr so, also es war nicht so ganz typisch menschlich. Also waren schon irgendwie Unterschiede da.
Gab es da irgendein Gefühl, also du sagst Atlantis, also lang her, also tausende von Jahren her oder was?
Also nach Atlantis, Moria habe ich öfters Rückführungen. Also da landen irgendwie oft Menschen.
Mhm.
Auch in verschiedenen Zeitepochen von Atlantis. Also da sieht man auch ganz verschiedene Teile quasi von dieser früheren Welt, wenn sie es denn hier war. Ich bin mir ja manchmal gar nicht so sicher, ob es nicht einfach quasi Atlantis schon wirklich in einer Art anderen Dimension gespielt hat und gar noch nicht so sehr in der physischen Erde sozusagen. Und man es deshalb vielleicht auch nicht mehr sieht und keine Überreste davon wirklich findet.
Ja.
Ja, also ich glaube, es war einfach eine sehr viel feinstofflichere Ebene, in der sich das alles abgespielt hat.
Mhm.
Zumindest kommt es so rüber in Rückführungen.
Vielleicht waren Menschen da in einem anderen Entwicklungsstadium noch oder so.
Ja, weiterentwickelt eigentlich, würde ich behaupten.
Okay.
Also also es kommt mir immer sehr feinstofflich vor und dann ist es irgendwann stofflicher geworden und dann hat es auch angefangen da so. Probleme zu
Okay, was meinst du mit feinstofflich?
Also feinstofflich heißt für mich, dass alles durchlässiger ist, schneller veränderbar, nicht so materiell, nicht so fest und man zum Beispiel, wenn man in so einer feinstofflicheren Ebene sich befindet, eine andere Art von Wahrnehmung hat. Man ist zum Beispiel hellsichtiger, man kann automatisch erkennen, was der andere denkt, was der andere fühlt, ohne reden zu müssen. Also Telepathie, solche Dinge sind ganz normal in der feinstofflichen Welt. Man braucht nicht diese, man muss nicht essen, diese materiellen Dinge sind nicht so vordergründig. Es geht nicht so sehr um Geld, es ist irgendwie auch sehr, sehr, sehr schwierig zu in Worte, weil es für mich einfach so klar ist in meinem Kopf irgendwie, weil ich es halt so oft erlebt habe.
Spirituell Wäre vielleicht ein anderes Wort dafür?
Ja, spirituell. Ich würde sagen, die Leute, die Menschen oder die Wesen, sind ja dann nicht immer unbedingt Menschen, haben auch einfach mehr Zugang zur Intuition, zur, also man ist irgendwie nicht so, wir leben ja in dieser Illusion hier in unserer Welt, wir sind irgendwie getrennt von allen anderen. Und ist die Quantenphysik und alle möglichen anderen, also es gibt ja immer mehr Dinge, die darauf hinweisen, dass es sich gar nicht so verhält, dass wir getrennt sind von allem. Und ich meine, alles besteht ja auch aus Quanten und ist irgendwie doch von unseren Gedanken mit steuerbar, mit beeinflussbar. Und ich glaube, in diesen feinstofflicheren Welten ist es einfach klarer. Und auch den Wesen, die dort leben, ist es einfach klar, dass es so ist. Und die können deshalb natürlich mehr mit ihrer Welt anders interagieren als wir hier, die wir immer denken, alles läuft über materielle Wege sozusagen.
Also der Fokus ist nicht so sehr auf keine Ahnung, materiellen Wohlstand und so weiter, sondern eher auf ideellen Dingen.
Ja, so könnte man es auch, ja.
Aber es geht nur so ein bisschen darüber hinaus. Aber inwiefern, das ist jetzt schwierig zu sagen, oder kannst du das?
Also es ist einfach ein komplett anderes Dasein. Es ist einfach, das sind ja auch diese Welten, in die ich immer hin wollte, weil sie sind einfach, finde ich, schöner und einfacher und es ist nicht alles so kompliziert und so. So, es gibt zum Beispiel keine Lügen, ja, weil jeder würde sofort merken, wenn man ihn anlügt, weil jeder ist hellsichtig quasi. Mhm. Also, und es
muss ja schräge Welt sein, muss ich sagen. Aber natürlich viele Probleme gibt es nicht, die wir jetzt haben. Sehr viele.
Ja, sehr viele gibt es nicht. Ja, also.
Und du hast gesagt, also die.
Kannst ja mal zu mir kommen, mache ich eine Rückführung mit dir, dann kannst du es ja selber dir angucken. Oder eine Meditation oder irgendwas.
Ja,
ich auch mal eine aufnehmen. Ich reise nach Atlantis.
Ich hätte ziemlichen Respekt vor solchen Dingen. Also ich bin
ja,
zwar. Ich habe zwar, also meine rationelle Wesensseite glaubt es zwar alles nicht, dann gibt es aber eine andere Seite bei mir, die das sehr, sehr spannend findet. Und ich habe einfach einen ziemlichen Respekt vor solchen Dingen. Also was immer da passiert, keine Ahnung, es ist...
Ja, das glaube ich, weil du kannst ja auch an Erinnerungen stoßen, die du vielleicht gar nicht gerne gewusst hättest. Deshalb sind sie ja vielleicht auch in deinem Unterbewusstsein und du kannst dich ja nicht bewusst erinnern.
Und vielleicht hat es auch einen Grund, warum sie dort sind und vielleicht kommen die dann hoch, wenn ich soweit bin.
Ja.
Und wenn ich das dann forciere, dann vielleicht, ja.
Also deshalb verwende ich zum Beispiel
auch... Oder ich bilde mir einfach irgendwelche Dinge ein, die ich dann ganz schrecklich finde und glaube, das war real, dabei ist es gar nicht real und dann habe ich ein Problem,
ja,
obwohl ich gar keins haben müsste.
Ja.
Ne?
Ich glaube, sowas passiert auch, das ist auch nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Also das passiert, dass Leute dann wirklich etwas fabulieren und das dann für real halten und dann ein Riesenproblem aufziehen damit. Also dass dann jemand vielleicht ohne Knieweh kam, aber mit Knieweh geht, im übertragenen Sinne gemeint jetzt, ja.
Also bei mir jetzt nicht, Gott sei Dank.
Ja.
Gott sei Dank, sonst würde ich meine Praxis, glaube ich, auch zumachen.
Ja.
Es ist mir aber selber zum Beispiel mal passiert, da war ich ganz am Anfang, da hatte ich auch noch gar nicht eine Ausbildung in Rückführung und so weiter, bin ich selber mal bei einem Therapeuten gelandet, der mich eben rückgeführt hat in ein Leben, was nicht so toll war. Ich habe mich dann an Dinge erinnert, ich will das jetzt auch nicht ausführen, das ist sehr persönlich, die eben wirklich schrecklich waren. Und der Therapeut hat es nicht geschafft, mich da wieder rauszuholen. Ja, ich habe dem dann irgendwie vor erzählt, ja, alles wieder gut und kam dann nach Hause und überhaupt nichts war gut. Ja. Und ich hing dann da 3 Monate in diesem Zustand rum, mehr oder weniger. Also ich war natürlich trotzdem hier, aber ich hatte einfach im Hintergrund immer diesen emotionalen Zustand von damals noch. Und natürlich auch diese Wahrnehmung, also ich war dann so ein bisschen paranoid und habe irgendwie alles mögliche Schlechte hier gesehen, was eigentlich gar nicht da war und bin dann Gott sei Dank bei einer sehr guten Therapeutin gelandet, habe dann natürlich auch irgendwie verzweifelt nach einer Lösung gesucht, die mich da wieder rausgeholt hat und die mir das dann erklärt hat, dass ich quasi 3 Monate da in diesem Zustand noch drin hing und die Therapeutin davor hat es nicht geschafft, mich richtig rauszuholen wieder, weil sie nicht gemerkt hat, dass ich noch drin hänge. Und die hat aber auch mit Hypnose gearbeitet und ich habe daraus auch diese Erfahrung am eigenen Leib machen müssen, dass mit Hypnose eine Rückführung zu machen ist schon relativ riskant, finde ich, weil man sich eben an Dinge erinnert, für die man vielleicht noch gar nicht bereit ist.
Okay, wie machst du dann die Rückführungen?
Ja, also ich führe eigentlich im Prinzip nur über Worte und über den Atem die Menschen dahin. Und entweder sie erinnern sich oder sie erinnern sich nicht. Und
aber was ist der Unterschied zur Hypnose? Das ist ja auch noch mit
Worten. Bei der Hypnose wirst du ganz bewusst in diesen, du steigst jetzt eine Treppe hinunter, du atmest irgendwie 10 und du wirst immer entspannter und tiefer entspannt und 9 und 8 und also du wirst ganz bewusst in so einen Zustand geführt, wo du quasi tief in dein Unterbewusstsein eindringst, eben auch in Ebenen, die dir sonst vielleicht verborgen bleiben. Also du legst, also was eben passiert, wenn du nicht mit Hypnose arbeitest, ist, diese natürliche Schutzbarriere bleibt aufrecht. Wenn dein Unterbewusstsein einen echten Grund hat, dir irgendwas nicht zu zeigen, dann wird es dir nicht gezeigt werden. Auch wenn du in meiner Praxis bist und noch so sehr willst, dass du das jetzt siehst, dann geht's einfach nicht. Ja, dann musst du nach Hause fahren und du hast nichts gesehen. Aber natürlich, wenn man das Interesse hat, an der Rückführung zu machen, passiert auch meistens dann irgendwas. Aber mit Hypnose wird es eben ausgeschaltet. Also du kommst auch an Bereiche in deinem Unterbewusstsein, für die du vielleicht noch nicht ganz bereit bist, dass du dich erinnerst. Weil vieles ist ja nicht immer schön. Ja, es gibt natürlich auch tolle Leben und was weiß ich was. Aber gerade wenn man wegen einem Problem kommt, einem physischen, hängt es ja oft mit irgendwas zusammen, was vielleicht nicht so toll war. Sonst würde man es ja nicht immer noch als körperliches Problem mit sich herumtragen.
Nochmal kurz zurück zu dieser einen Dame, von der du vorher gesprochen hast, die in einem früheren Leben als Außerirdische hier war.
Und ich kann auch noch ein bisschen zu anderen Rückführungen sonst erzählen, wenn, also.
Machen wir dann, aber jetzt möchte ich noch kurz. Und Menschen gequält hat, völlig emotionslos.
Ja.
Wusste sie, warum sie das tut?
Jetzt damals.
Bitte?
Hat mich selbst tief schockiert.
Ja, verstehe. Aber seid ihr auch irgendwie dahinter gekommen, warum sie das getan hat?
Ja. Das war ein Experiment. Also die sind quasi, sie hat mir das so geschildert, die sind gekommen von einem anderen Planeten, um zu forschen mit den Wesen, die in Atlantis gelebt haben. Das waren ja so eine Art Menschen, ja. Aber es war nicht ganz so wie die Menschen heute, ein bisschen anders. Also ein bisschen feinstofflicher wieder, ja, um mein Lieblingswort hier zu verwenden.
Ja.
Genau, und also einfache Experimente, wie die sind, also auch Genexperimente, Gene zu mischen, Experimente eben, wie ab wann spüren die Schmerz, solche Geschichten.
Und warum? Was wollten Sie da rausfinden?
Sagen ähnlich wie unsere Tierversuche heute vielleicht ein bisschen, also hat mich irgendwie ein bisschen daran erinnert. Ja, einfach irgendwie, wie diese Rasse funktioniert und was die für Eigenschaften hat und für Fähigkeiten. Und die haben dann eben auch, ging es um diese Genmischgeschichte, also deren Gene irgendwie mit unseren irgendwie hier zu vermischen und zu gucken, was dabei rauskommt.
Also sadistische Genetiker.
Ja, also nicht nur. Es waren schon verschiedene Aspekte. Das war ein Teilaspekt davon.
Klingt natürlich irgendwo ähnlich wie das sogenannte Entführungs... Genau, sagst du? Was meinst du genau?
Ja.
Ah, das Entführungsphänomen.
Es hat mich auch sehr daran erinnert.
Also gab es das damals auch schon?
Ja, was ist schon Zeit, ja? Also war damals? Okay. Das ist ja auch schwer zu sagen. Ja, man denkt dann irgendwie, man ist in Atlantis vor 5000 Jahren. Wer weiß, ob das sich nicht jetzt gleichzeitig abspielt.
Vor 5000 Jahren, nein, also wenn, dann wahrscheinlich mindestens 20.000 Jahre oder irgend sowas. Aber vor 5000 Jahren wärst du in Sumer.
Ich meine jetzt nur so als Beispiel, dass es in der Rückführung ist diese Zeit sehr schwer zu greifen, weil der Klient sagt dann natürlich irgendwas vor 500 Jahren, vor 10.000 Jahren, vor oder in der Zukunft, ja, aber was ist schon Zeit? Ja, also daran hänge ich mich jetzt nicht auf. Mir geht es immer um die Erfahrung, die der Mensch dann macht in diesem Moment und wie man jetzt damit umgeht.
Aber das ist wirklich interessant, weil...
versteht und integriert.
Ja, das ist... Also sie hat sich wirklich eindeutig in dieser Rolle des Entführers gesehen. Und warum ist sie dann jetzt ein Mensch geworden? Hat sie das auch... Hat sie da auch irgendwie dahinter gekommen? War das dann quasi Karma oder was?
Da erinnere ich mich jetzt leider nicht mehr dran. Also ich habe einfach so viele Leute hier, das ist auch schon länger her, du hast mich jetzt nur nach irgendeiner besonderen Geschichte gefragt, die irgendwie deine Hörer da interessieren könnte. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Das kam irgendwie raus, aber ich kann es dir jetzt nicht mehr wiedergeben. Genau, es hatte jetzt schon irgendwie was damit zu tun. Also Aber ich will jetzt hier auch nicht irgendwie was Falsches erzählen. Also
kam
ich
schon mal jemand nicht zu, mehr genau. Kam schon einmal jemand zu dir, der tatsächlich in diesem Leben diese, ich sage mal, Entführungssymptome hat? Und ich lasse es jetzt völlig offen, was da wirklich passiert, okay? Das, also dazu möchte ich überhaupt nicht einmal anfangen zu spekulieren, weil, ich meine, keine
ja,
Ahnung,
ja, ja, hatte ich schon.
Ja?
Hatte ich schon, ja, hatte ich schon.
Erzähl mal bitte.
Also was genau, du willst wissen, was die Person erlebt hat in der Rückführung?
Ja, ja,
oder?
Wie kam das? Also was ist der im richtigen Leben passiert, sodass er überhaupt zu dir gekommen ist?
Also im richtigen Leben irgendwie eben diese Erinnerung an diese Entführungsgeschichte und dann, dass sie das eben jetzt wieder auflösen wollte.
Und wie sah diese Entführungsgeschichte aus?
Also ich glaube, es war so eigentlich wie so der Klassiker. Man wird entführt, man es werden Experimente gemacht, man kriegt einen Chip implantiert.
Was? Okay.
Und daraufhin haben diese Wesen irgendwie so eine Art Kontrolle über ein bisschen über diesen Chip, ja.
Und dieser Chip, ich meine, hat sie den irgendwie nachweisen können oder?
Nee, also das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die. Also hat sie mir jetzt irgendwie nicht erzählt, dass sie den jetzt
okay.
hat oder so, ja. Ich habe aber auch nicht gefragt, ehrlich gesagt.
Mhm.
Die war jetzt einfach bei mir, um dann diesen Chip wieder quasi auf, sagen wir mal, auf energetischer Ebene wieder rauszulösen und diesen Wesen quasi so eine Art Kontaktverbot, also so eine Art Schutz aufbauen, innerer, energetischer, dass diese Wesen nicht mehr auf diese Person zugreifen können.
Und hat das funktioniert?
Ja, also soweit ich weiß, hat es funktioniert. Mhm. Ich meine, es rufen mich ja dann jetzt auch nicht alle immer wieder im Nachhinein an und sagen, hat sich jetzt so und so entwickelt. Und also in der Sitzung hat es so gewirkt, als hätte es funktioniert. Und was man da ja dann auch macht, ist, dass man quasi dann daran arbeitet, dass im Inneren, also im eigenen Unterbewusstsein einfach diese, so eine Art Erlaubnis wieder rückgängig gemacht wird, dass diese Wesen kommen dürfen. Also die kommen auch nicht einfach in einen ins Leben rein, wenn man nicht auf irgendeiner Ebene den sozusagen den Zutritt gewährt.
Das ist das klingt alles viel mehr nach irgendwelchen, also das erinnert mich viel mehr an irgendwelche magischen Rituale oder sonst irgendwas, als an Außerirdische. Hast du das Gefühl gehabt, dass Leute...
Also ich meine, so magische Rituale sind ja auch Standard in irgendwelchen Rückführungen. Die kommen auch relativ häufig dran.
Was meinst du da? Was heißt das Standard?
Ja, dass Leute sich also häufig an so Sachen erinnern. Sie waren dann in irgendwelchen magischen Geheimzirkeln und haben da irgendwie das und das und dies und jenes gemacht. Und aber wie meintest du das jetzt in Bezug auf diese Entführungsgeschichte?
Ich meine, hattest du den Eindruck oder du sagst, da gab es schon mehrere Menschen, die mit sowas zu dir gekommen sind.
Mhm.
Hast du da jetzt den Eindruck, dass die wirklich jetzt von Außerirdischen entführt werden? Also und mit Außerirdischen meine ich jetzt ganz klar Astronauten von einem anderen Sternsystem, okay? Also nichts mit interdimensionale Wesen oder so, weil das ist was, ich meine, da sind wir dann irgendwie ganz woanders, ja? Also das ist, so ich meine da wirklich ganz simpel, ja? Glaubst du, dass das sowas ist oder ist das, was glaubst du da? Was ist der Eindruck? Was ist der Ursprung dieser, warum Leute diese Erlebnisse haben?
Also A würde ich sagen, es ist ganz unterschiedlich.
Mhm.
In diesen Rückführungen und auch es sind immer ganz unterschiedliche Wesen, die da auftauchen.
Glaubst du, dass es manchmal so ist, dass Leute dann nur deshalb sagen, sie werden von Außerirdischen entführt, weil sie das irgendwo gelesen haben oder weil es halt andauernd im Fernsehen kommt?
Das ist schwer zu sagen.
Ja.
Also es kann natürlich sein, ja, dass dein Unterbewusstsein dir da irgendwie eine Geschichte vorgaukelt.
Mhm.
Klar, ich kann das nicht belegen und diese Menschen wahrscheinlich auch nicht, dass das irgendwie jetzt echt passiert ist. Also mir kommt es sehr real vor. Auch diese Verzweiflung, in der die Menschen dann stecken. Manche haben dann ja auch wirklich, sagen wir mal, außergewöhnliche Fähigkeiten danach, werden zum Beispiel hellsichtig oder sowas. Also es ist ja manchmal, bekommen die ja sozusagen auch irgendwas dafür, sozusagen. Das ist dann ja schon beeindruckend.
Mhm.
Aber es ist ist ganz schwer zu sagen. Ich meine, es ist sowieso schwer zu sagen, was ist Einbildung und was nicht, auch schon in der im normalen Leben.
Das ist richtig.
Oder? Ne? Also jeder nimmt ja auch die Farbe Gelb wahrscheinlich schon wieder anders wahr.
Man könnte sagen, alles ist Einbildung, weil die Realität wird subjektiv wahrgenommen. Also es existiert irgendwas, das glaube ich schon, dass das objektiv etwas existiert, aber die Wahrnehmung davon, ich habe keine Ahnung, ob du eben wie das Beispiel die Farbe Gelb so siehst wie ich.
Ja.
Wie soll ich das jemals raus? Aber das ist eigentlich einer der spannendsten Fragen.
Ja, also für mich kommt es immer sehr real rüber. Und was für mich immer so ein Zeichen ist, dass es jetzt nicht irgendwie vielleicht nur Einbildung ist, ist, dass die Menschen sich wirklich in dem Moment extrem verändern. Oft verändert sich die Stimmlage, das Gesicht komplett. Klar, das kann jetzt auch andere Ursachen haben. Auch die Art und Weise zu sprechen manchmal. Aber es kann natürlich trotzdem auch alles Einbildung sein. Also, da braucht man, glaube ich, nicht drauf rumreiten. Also die Skeptiker werden immer sagen, es ist alles Einbildung. Und erlebe es hier einfach so häufig, dass ich jetzt für mich irgendwann beschlossen habe, für mich ist es offensichtlich real.
Nein, es ist real. Es ist natürlich real, weil diese Leute natürlich, oder Menschen haben einfach ungewöhnliche Erfahrungen, die sie nicht einordnen können. Und das ist real.
Also das ist da gibt's, real, ja.
Ja, ich meine, da braucht man, ist ja logisch, ne? Aber was die Ursache dieser Erfahrungen ist, das ist die große Frage. Und ich glaube, dass da ein Riesenspektrum an Möglichkeiten existiert. Ne?
Ja, wirklich, also da gibt es ja auch.
Spektrum an Möglichkeiten.
Da gibt es ja auch, diese Experimente, wo an dieser. Das war, glaube ich, so eine Uni in den USA, die haben noch gezielt Menschen DMT gegeben in ganz hohen Dosierungen. Da gibt es auch ein Buch darüber sogar. Und da haben die zum Beispiel auch ganz, ganz oft sind die bei Außerirdischen gelandet, die irgendwelche Experimente mit denen gemacht haben. Und es war dann eine ganz, ganz häufige Geschichte.
Ja, und das ist doch so seltsam.
Passiert
das
jetzt wirklich? Erleben die wirklich alle das Gleiche? Mhm. Also ist man quasi, wenn man DMT nimmt, kommt man in diese Welt, wo die auch leben? Das habe ich mich gefragt.
Ja.
Oder bilden die sich das alle ein? Also es ist wirklich schwer zu sagen. Was natürlich interessant ist, ist, dass sich viele dieser Berichte ähneln. Aber klar, wie du sagst, kann auch sein, man hat es irgendwann mal irgendwo gelesen und kopiert es quasi mehr oder weniger.
So ist es. Diese Meditation, die du jetzt für diese Sendung danke übrigens dafür.
Gern geschehen.
In dieser Meditation, man muss auf diesen Link klicken, dann muss man quasi seine E-Mail-Adresse dir bekannt geben und dann kriegt man eine Mail und dort ist dann der Link drin, wo man dann diese Meditation runterladen kann.
Genau. Ich habe ja auch schon gesagt, wer also jetzt irgendwie seine E-Mail-Adresse heilig hütet, der kann mir auch einfach sowas schreiben mit dem Zutext, ich soll sofort wieder die Mail löschen, dann lösche ich die natürlich wieder. Also dann, da muss man jetzt keine Angst haben irgendwie, dass ich.
Also nur weil man sie das jetzt runterladet, wird man von dir jetzt nicht bis in alle Ewigkeit zugespammt mit Berichten über Entführungen von.
Nein, keine Angst. Und man darf sonst auch mir jederzeit wieder einfach was schicken, dann lösche ich das unwiderruflich raus und dann, keine Ängste irgendwie.
Muss man ja auch, also das ist eh ganz normales Gesetz. Wenn das jemand nicht mehr will, dann will das eben nicht mehr. Ne? Und in dieser Meditation, da geht es ja nicht darum, dass irgendwas da zu uns herkommt und dann irgendwelche fiesen Experimente macht, sondern da geht es ja darum, dass man selbst die Möglichkeit hat, irgendwo hinzureisen.
Mhm.
Und jetzt.
Ich fand das irgendwie die nettere Variante.
Auf jeden Fall, ja. Aber jetzt ist die Frage, funktionieren tut das so, dass man eben dann durch diese Klänge auch und dann auch durch eine geführte Meditation sich quasi so in einen Theta-Zustand oder in einen veränderten Bewusstseinszustand bringt, dass man dann was eigentlich genau machen kann?
Also, wie hast du es denn erlebt? Du hast ja gesagt, du bist in diese Tiefenentspannung und...
Nein, bei mir hat das vor dem Einschlafen, wie ich das gemacht habe, hat das nicht wirklich funktioniert. Das war nur jetzt vor der Sendung, aber da habe ich einfach nur die Musik gehört und habe nur festgestellt, die entspannt mich jetzt unglaublich. Aber das geht ja bei dieser, wenn man diese ganze Meditation dann so durchmacht, wie es eigentlich gedacht ist, dann soll ja was anderes passieren, oder?
Ja, Also, wobei ich ja auch schon dazu schreibe, es ist jetzt, wenn jetzt beim ersten Mal nichts passiert, soll man sich jetzt nicht gleich verrückt machen.
Ja, ja. Ja, ich probiere es sicher noch einmal, aber wie gesagt, ich habe da einfach nur meine.
Genau, also was ja passiert ist, durch diese Theta-Wellen mit den Binaural Beats wird eben die Zirbeldrüse angeregt im Gehirn und die schüttet DMT aus. Und durch dieses natürliche körpereigene DMT, also DMT ist ja die, für die, die das jetzt nicht wissen, die Körpersubstanz, die quasi zuständig ist für außergewöhnliche Bewusstseinserfahrungen, die eben ausgeschüttet wird, wenn man ganz viel Meditationserfahrung hat oder wenn man psychedelische Drogen nimmt oder auch im Traum oder auch von Schamanen viel zum Beispiel, wenn die mit Ayahuasca oder in Ritualen kann es auch ausgeschüttet werden, wenn man in so Trance-Zustände kommt. Und durch dieses DMT, was ausgeschüttet wird, kann es einfach möglich sein, dass man diese außergewöhnlichen Bewusstseinserfahrungen macht. Und was quasi dann passiert durch meine angeleitete Meditation, ist, dass man diesen Zustand nutzt, in dem man dann ist, der eben auch einfach als so tiefe, entspannte, so eine traumähnliche, sowas Traumähnliches wahrgenommen werden kann, dass man den wirklich nutzt, um ganz bewusst sich vorzustellen, man reist auf einen anderen Planeten, auf eine andere Ebene. Und was da eben für viele Menschen passiert, sicher auch nicht immer für jeden, aber für die meisten, mit denen ich das gemacht habe, hat es irgendwie funktioniert, ist, dass man dadurch, dass man sich vorstellt, man reist auf so einen anderen Planeten, wirklich auch nochmal in einen anderen Bewusstseinszustand kommt, in den ganz spezifischen, je nachdem, welchen Planet man sich eben quasi auswählt. Also, ja, und dann kann man eben mal gucken, was man da so erlebt quasi und ob man selber irgendwie so ein Wesen trifft oder wie auch immer. Und klar kann das dann auch alles nur Einbildung sein. Also das ist jetzt, kann ich nicht irgendwie auch nicht belegen, dass das jetzt alles echt ist, was man dann sieht und hört. Aber es ist sicher trotzdem eine sehr spannende, sehr interessante Erfahrung für jeden einfach mal auszuprobieren. Und im schlimmsten Fall ist man danach einfach gut tiefenentspannt.
Aber ist jetzt dieser andere Planet sowas wie eine Metapher für einen veränderten Bewusstseinszustand oder ist es wirklich sowas wie eine Koordinate?
Ich würde sagen, es ist eine Koordinate.
Das heißt, ich könnte jetzt in diesem veränderten Bewusstseinszustand auf den Mars reisen und würde dann den Planeten...
Was ist das auf dem Mars, auf der feinstofflichen Ebene, die ich ja so sehr liebe, ja? Also wenn du meditierst, kommst du einfach in diesen feinstofflichen Bereich. Ich nenne das jetzt einfach so rein. Ja. Und in diesen Bereichen hat eben zum Beispiel der Mars eine andere Frequenz als der Jupiter oder so. Er hat ja auch zum Beispiel einen anderen Ton. Die können ja auch irgendwie die Töne darstellen, wirklich musikalisch von Planeten. Die haben ja auch zum Beispiel unterschiedliche Töne. Daran merkt man das ja zum Beispiel auch. Die Erde hat einen anderen Ton wie jetzt irgendwie der Jupiter. Die Erde hat irgendwie, glaube ich, auch 7, irgendwas Hertz. Also die ist ganz ähnlich eben wie diese DMT, wie dieser Theta-Wellenzustand. Und ja, also da ist einfach eine andere Frequenz und dadurch auch ein anderer Bewusstseinszustand. Und man kann zum Beispiel auch einfach, das mache ich auch sehr gerne in meiner Freizeit, das habe ich jetzt noch nicht auf dieser Meditation aufgenommen, weil das ist dann schon ein bisschen fortgeschrittener, wirklich ganz bewusst in eine andere Dimension auch gehen und dann hat man wirklich einen komplett anderen Bewusstseinszustand.
Ich meine, ich habe ja schon mehrere Sendungen über Remote Viewing gemacht.
Und ich frage mich, das ist sehr spannend.
Ja, aber ich frage mich jetzt gerade, gibt es da einen Zusammenhang mit dem, was du machst? Oder ist das, ich meine, Remote Viewing ist ein strenges Protokoll, das man einhält und so weiter. Also es ist einmal von der Prozedur her völlig anders. Vielleicht widerspricht mir da jetzt der Wingman, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Aber ich meine, mit Remote Viewing kann man ja dann auch tatsächlich nachprüfbare Dinge, und zwar jetzt nicht auf der sogenannten feinstofflichen Ebene, sondern auf der harten, materiellen Ebene feststellen, die dann ja auch verifiziert werden können. Also zum Beispiel hat diese Remote Viewing-Gruppe da Ceres geviewt und haben versucht herauszufinden, was dieses hochreflexive Material da oder diese Region, die da sehr reflektiert hat, was das war. Ich glaube, es ist dann am Ende irgendwas mit Wassereis rauskommen oder nicht Wassereis, sondern irgendein anderes Eis. Egal. Jedenfalls, die Frage ist jetzt, kann man jetzt auch mit deiner Methodik verifizierbare Dinge dort sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Mars reise und wissen möchte, wo gibt es da flüssiges Wasser, wenn überhaupt?
Mhm.
Ginge das?
Also ich prinzipiell ja. Ich weiß aber nicht, ob dir das jetzt sofort gelingt, wenn du Anfänger bist.
Hast du sowas schon mal probiert?
Also ich versuche immer mal wieder in meinem eigenen Leben Ereignisse in der Zukunft vorherzusehen. Weil ich meine, wenn ich jetzt irgendwas versuche, auf dem Mars zu sehen, dann ist es für mich sehr schwer verifizierbar, ob es denn dann gestimmt hat.
Na doch, dort fährt der Roboter herum.
Ja,
das ist schon verifizierbar.
Also das habe ich jetzt schon, ja, das habe ich jetzt noch nicht probiert.
Okay.
Also so wie dieses, das ist mir aber auch einfach nicht so ein Anliegen.
Okay, bist nicht so ein Nerd, okay.
Nee, das ist mir auch einfach nicht so, das ist nicht so relevant für mein Leben, wo es jetzt Wasser auf dem Mars gibt, weißt du?
Verstehe. Es ist ja für mein Leben nicht wirklich relevant, das war nur ein Beispiel.
Aber, nee, aber ich verstehe, was du meinst. Also ja. Ich habe schon öfter versucht, die Lottozahlen hervorzusehen, es hat leider noch nicht geklappt.
Oh.
Ich arbeite dran. Aber
auch Remote Viewer tun sie das ja schwer, vor allem weil sie überhaupt Zahlen nicht sehen können. Also Zahlen sind da irgendwie offenbar ein Konstrukt.
Ja, was ich auch glaube, also mit der Zukunft ist eh ja nochmal so eine ganz andere Geschichte. Aber das führen wir jetzt, glaube ich, nicht aus, sonst werden wir ja noch Stunden reden. Da habe ich neulich schon mit meinem Mann drüber diskutiert, als er von dir irgendwas von Remote Viewing wieder gehört hat, irgendein Interview, und er hat da mit mir stundenlang darüber diskutiert, weil ich gemeint habe, die Zukunft ist ja noch variabel und so weiter.
Ja, ich habe da letztens was über die Zukunft sehen, oder wir sind dann drauf gekommen, eigentlich ist es eine Zukunft, die man da sieht.
Stundenlang diskutiert, dass ich das irgendwie anders sehe, ein bisschen mit der Zukunft, dass die schon noch auch sich verändern kann.
Ja,
also ich glaube, dass wenn man, sagen wir, wenn man begabt ist, wenn man eine hellsichtige Begabung hat, ja, und mit Hellsicht meine ich jetzt nicht nur, dass man was sieht, sondern auch, dass man was vielleicht spürt oder hört oder so. Also man muss sich lösen von diesem, man sieht was. Menschen, die das sehr häufig haben, sind zum Beispiel welche, die vermehrt die Zahl 2 im Geburtsdatum haben. Die sind oft zum Beispiel eher hellsichtig von der Tendenz her. Auch die Uhrzeit ist dafür auch relevant.
Seltsam, warum? Ja, okay.
Ja, das ist Numerologie, das ist sowas, Astrologie, das ist diese Ecke. Aber es klingt abergläubisch, aber tatsächlich stimmt es immer. Also bei jedem, der in meine Praxis kommt, sind irgendwie diese Zahlengeschichten immer irgendwie richtig. Aber ich glaube, das hat eher damit was zu tun, ob man eben so eine hellsichtige Begabung hat, und dann kann man sicher in der Meditation so Dinge sehen und sicher aber auch im ganz normalen Leben, auch ohne Meditation wahrscheinlich dann sogar. Und diese Remote Viewer, die üben das ja wirklich ganz bewusst, diese Dinge einfach auch wahrzunehmen.
Naja, aber wenn sich die Zukunft ständig verändert, wie willst du dann jemals die Lottozahlen sehen? Weil die
ja,
dann
es hat
jetzt
ja auch noch nicht geklappt. Ja. Das ist ja,
und du hast ja selber die Antwort gegeben, warum.
Ja. Nee, ich glaube nicht, dass die Zukunft sich ständig verändert. Ich glaube nur, es gibt quasi so verschiedene Art Zukunftskanäle sozusagen. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Kanal. Ja. Und die Menschheit entscheidet sich auch immer mal wieder quasi um und schaltet sozusagen das Programm um. Und dann kommt vielleicht eine andere Zukunft in 100 Jahren. Also ich glaube schon, dass wir da irgendwie auch Einfluss darauf nehmen, was jetzt dann wirklich passiert. Aber ja, wie gesagt, dann
wir nehmen definitiv darauf Einfluss, was wirklich passiert. Ja, es liegt in unserer Hand. Also da bin ich sicher. Auch völlig ohne Remote Viewing.
Ja, aber das meine ich eben. Ich glaube, da können sich auch Remote Viewer deshalb auch mal irren, weil die vielleicht eine Zukunft sehen und die Menschheit sich sozusagen nochmal umentscheidet. Also auch wenn jetzt ein Medium, ja, das irgendwie Tarotkarten legt oder was auch immer, in die Zukunft schaut von einem Menschen, dann kann sie eigentlich immer nur dahin schauen, wo würde der Mensch gehen, wenn er den Weg beibehält, für den er sich jetzt im Moment unterbewusst entschieden hat. Wenn der Mensch sich aber aus irgendwelchen Gründen komplett unterbewusst umentscheidet, warum auch immer, passiert vielleicht dann doch was ganz anderes. Also so erlebe ich das hier schon, zumindest auch in der Praxis und in meinem eigenen Leben. Ja.
Im Chat kam gerade die Frage, hat der Gast schon einmal daran gedacht, ein Buch zu schreiben?
Ja, schon oft, aber das Problem ist, ich habe so viele spannende Dinge, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Wenn der im Chat mir schreibt, wie über was das Buch gehen soll, dann kann ich ja vielleicht nochmal konkreter werden.
Jemand anderes schreibt da etwas sarkastisch, gibt ja auch kein einziges Buch in dem Bereich. Also es gibt schon recht viele. Es ist wahrscheinlich sogar schwierig, sie dann noch irgendwie abzuheben. Ne?
Ja, es ist, ich glaube, es ist auch sehr zeitintensiv und sehr, eben wie er schon schreibt, es gibt ja auch schon so viel. Also ich will auch nicht Informationen dann irgendwie niederschreiben, die es eh schon gibt. Das ist ja auch irgendwie sinnlos.
Gibt es noch irgendwas, oder was war denn die für dich das Spektakulärste oder das Ungewöhnlichste oder das Überraschendste, das dir in deiner Arbeit begegnet ist, über das du auch reden kannst oder willst?
Also, für mich selber das Spektakulärste war, als ich diese Meditationstechnik, die ich da gelernt habe, da so ein bestimmtes Element noch gelernt habe in so einer zusätzlichen Fortbildungsgeschichte, wie man wirklich bewusst in der Meditation in eine andere Dimension gehen kann mit seinem Bewusstsein und sich dadurch die Wahrnehmung sowas von verändert, dass es können nicht mal irgendwelche Drogen schaffen, so ein Zustand. Also das ist einfach unglaublich, wenn man wirklich einfach merkt, man ist, der Geist wird so riesig, dass quasi alles auf einmal in einem drin existiert und das kann man auch leider nicht so genau in Worte fassen.
Es ist nicht so sehr eine Reise nach außen, sondern ins Innere. Nach innen.
Beides gleichzeitig, weil im selben Moment bist du riesig groß, dein Bewusstsein, die ganze Welt, das ganze Universum ist in dem Moment in dir und trotzdem bist aber du außen und innen gleichzeitig. Also das ist wie, als würdest du dich selbst riesengroß wahrnehmen, ja, und alles ist in dir drin, inklusive du selbst. Und du bist sozusagen so ein riesiges Bewusstsein, in dem alles drin existiert. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben, inklusive eben dir selbst. Und das ist einfach ein unglaublicher Zustand, der irgendwie sehr viele weltliche Dinge dann doch auch in Frage stellt.
Inwiefern?
Jetzt zum Beispiel. Ja, weil irgendwie einem bewusst wird, dass man selber das eigene Bewusstsein doch sehr viel steuert, mehr als man so denkt. Das eigene Überbewusstsein, würde ich es jetzt mal nennen. Gar nicht so sehr nur das Unterbewusstsein, sondern vor allem auch das Überbewusstsein. Und eben, dass wir wirklich alle sehr viel miteinander. Also das quasi für mich zeigt es immer wieder, dass dieser Satz, den Buddha gesagt hat, das ist so für mich auch einer dieser Leitsprüche in meinem Leben, es ist dein Geist, der diese Welt erschafft. Dass wirklich alles, was in mir, in meinem Leben, in meiner Wahrnehmungswelt passiert, von mir selbst, von meinem Überbewusstsein erschaffen wurde oder wird in dem Moment. Also dass wirklich alles sozusagen von mir selbst kommt, aber aus einer höheren Instanz von mir selbst.
Okay,
das ist aber wirklich sehr schwer vorzustellen. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, dann das muss man einfach selbst erleben. Ich glaube, dann versteht man auch sofort, was ich meine. Es ist, also was ich ganz spannend finde, ist, wenn ich mit Leuten in einer Einzelsitzung dahin meditiere, ganz bewusst, jetzt mit jemand alleine, nicht auf CD, sondern wirklich in echt, dann kann man wirklich auch begreifen, dass der andere auf dieser selben Ebene ist und dann kann man auch sich natürlich darüber austauschen und dann nehmen die das eben auch ganz genauso wahr und das ist einfach, das ist unglaublich.
Das würde natürlich jetzt, also du kennst sicher diese Wunschbücher mit Wunschtechniken und Papierpapo.
Da wollte ich auch schon mal eins schreiben. Ja, könnte ich besser wie dir erklären.
Das geht dann in diese Richtung. Also wenn wir ja quasi unsere Realität tatsächlich, wie du jetzt glaubst, erfahren zu haben, erschaffen, dann können wir es ja auch anders erschaffen. Also könnten wir es dann.
Ja, also ich glaube, das Problem mit diesen Wunschbüchern, da haben wir auch schon viel, viel drüber nachsinniert, ist, glaube ich, dass es ist wahnsinnig schwer, dein Unterbewusstsein zu verändern. Also wenn dein Unterbewusstsein sich dagegen stellt und dann kannst du dir noch so sehr irgendwie die Liebe deines Lebens wünschen oder den neuen Beruf oder den was auch immer, dann wird es nicht eintreffen, weil dein Unterbewusstsein einfach so stark ist. Aber ich denke schon, dass man sich das durchaus alles selber in sein Leben irgendwie manifestiert und selbst erschafft. Die Frage ist nur, wie kommst du in diesen überbewussten Zustand, um dir dann die Dinge zu erschaffen, die dir wirklich wichtig sind? Und dich nicht in anderen Dingen zu verlieren. Man ist halt natürlich auch sehr abgelenkt in unserer Welt von den Medien, von der Zeitung, von allem einfach, was einen so umgibt, von der Werbung, von der Also weiß man ja selber, wenn man durch die Stadt läuft, dann ist es irgendwie schwer, bei sich zu bleiben, weil überall wird man bombardiert, auch wenn man im Internet ist, ja, überall wird man bombardiert mit irgendwelchen Dingen. Und wenn man Adblock hat, geht's gerade noch, aber ansonsten ist man völlig verloren. Und dann ist es natürlich auch, glaube ich, schwerer, die Dinge zu erschaffen, die man wirklich will, weil man so mit so vielen anderen Dingen eigentlich auch unterbewusst so rum, ja, sich damit beschäftigt, mehr oder weniger. Und bei
Die
diesen Wünsch-dir-was-Techniken, finde ich, fehlt oft die Tiefe. Also es ist oft sehr oberflächlich,
ja,
meiner
das finde
Meinung
ich
nach.
auch absolut. Jetzt bei dem, was wir heute besprochen haben, jetzt vor allem auch bei dieser Meditation, auch bei der quasi bei dieser Reise zu den Sternen, die ja da jetzt verlinkt ist, zu dieser Sendung, die jetzt quasi jeder ausprobieren kann. Wie lange wird denn die aktiv sein? Lass du das jetzt einfach oben oder ist das dann irgendwann wieder weg? Oder?
Also je nachdem, was du meinst, wie viele deiner Hörer sich das jetzt noch quasi dann später anhören. Ich weiß ja, viele hören gar nicht live zu.
Ja, also ich würde es auf jeden Fall ein, zwei Wochen noch dort lassen,
Ja, so
oder?
lange lasse ich es jetzt sicher oben. Also vielleicht
Ja.
auch einen Monat. Irgendwann muss ich es dann schon auch mal wieder rausnehmen.
Okay.
Aber also
Aber
so
bei all
2, 3 Wochen bestimmt. Im Notfall, wenn man jetzt das in einem Jahr erst anhört, kann man mir ganz im Notfall auch eine E-Mail schreiben. Dann kann ich die auch noch mal individuell irgendwie zuschicken. Also
Okay.
daran soll es jetzt nicht scheitern, dass man nicht auf den Mars reisen kann, nur weil die Meditation jetzt nicht mehr da
Ja.
runterzuladen ist.
Stichwort auf dem Mars reisen. Irgendwo erinnert das Ganze natürlich an sogenannte außerkörperliche Erfahrungen. Und auch da gibt es ja auch, wie ich zum Beispiel jetzt unlängst im Visionarium Brevier gelesen habe, eine sehr schöne Reihe. In der nächsten Sendung werden wir da sicher auch ein bisschen mehr drüber erfahren. Aber gibt es ja Menschen, die also tatsächlich mit zum Beispiel binauralen Beats sich in einen Zustand versetzen, in dem sie dann leichter eine außerkörperliche Erfahrung haben können und dann tatsächlich an beliebige Orte sich begeben und dort objektivierbar behaupten sie, Dinge wahrnehmen können, auch andere treffen, die gerade auch eine außerkörperliche Erfahrung. Das ist ziemlich schräg. Gab da auch schon mal eine sehr ausführliche Sendung mit auf Crop FM, mit Fosa Bludorf und noch jemanden, dessen Namen mir jetzt entfällt, leider. Aber das geht in die Richtung, was du da jetzt machst, oder ist das wieder was
Also
anderes?
es geht in die Richtung, aber es ist nicht so, dass man, also ich hatte mal bei einer Yogaschule in Thailand, die hatten das mal ganz gut erklärt. Die hatten da zwei verschiedene Begriffe dafür. Das eine hat sich genannt Astralreise und das andere war Astralprojektion.
Okay.
Ja, es waren jetzt einfach zwei. Da habe ich auch gedacht, ja, das ist eigentlich mal eine ganz gute Unterscheidung. Dass bei dem, also wenn man sich vorstellt, wir haben jetzt nicht nur unseren physischen Körper, sondern eben auch den sogenannten feinstofflichen Körper, ja. Wie du schon gemerkt hast, mein Lieblingswort. Aber der ja auch wirklich, glaube ich, ja, oder die Aura oder wie auch immer man es nennen will, ja. Also bei der Astralreise geht dieser feinstoffliche Körper ja wirklich, der reist sozusagen bei der Astralreise, wirklich dieser feinstoffliche Körper. Das ist übrigens auch der, den man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Rückführung macht in ein früheres Leben, dann arbeitet man auch an diesem feinstofflichen Körper, an der Aura, um da die Dinge zu verändern sozusagen. Und bei diesen Meditationen, das ist eine sogenannte Astralprojektion. Also da gehst du wirklich nur mit deinem Geist, mit deinem Bewusstsein. Was den Vorteil hat, A, es ist einfacher zu lernen. Und B, ist bei einer Astralreise, gibt es immer so das Risiko, zumindest für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben oder nicht wissen, wie sie damit umgehen, da gibt es immer dieses Risiko, dass quasi während du deinen Körper verlässt, mit deinem feinstofflichen Körper sozusagen eine Besetzung passiert. Also das sind ja häufig die Momente, wo dann eben sowas wie eine außerirdische Entführung oder quasi andere Wesen, andere Energien kommen können in deinen Körper, weil du nicht richtig da bist. Und das kann eben bei so einer Meditation nicht passieren, bei so einer Astralprojektion, weil du bist trotzdem noch auch da, gleichzeitig in deinem echten Körper. Also ich würde sagen, es ist einfach sozusagen die sicherere und die einfachere Variante. Astralreisen ist aber sicher auch super toll, wenn man das kann, wenn man die Zeit hat, das zu lernen, ist es sicher auch eine unglaubliche Erfahrung und Geschichte,
glaube
ich.
Also die Hardcore-Variante ist dann quasi die Astralreise, oder wie?
Ich glaube, es ist noch mal ein Stück intensiver wahrscheinlich, ja.
Hast du schon mal so ein Erlebnis gehabt?
Ich habe es sehr lange auch versucht zu lernen, aber es hat mich so viel Zeit und Energie gekostet und nie so richtig geklappt, dass ich irgendwann gedacht habe, ich kann mit dieser anderen Methode schon so tolle Erfahrungen machen. Ich fokussiere mich lieber darauf, die weiterzuentwickeln. Wieder jetzt noch mehr Zeit. Aber vielleicht mache ich es irgendwann noch, wer weiß. Also ich habe einfach ehrlich gesagt auch Respekt davor, dass dann wirklich irgendwas, irgendwer meinen Körper besetzt. Ich habe schon auch so ein bisschen Angst, glaube ich, davor. Und dann funktioniert es natürlich auch nicht so leicht. Also klar, wenn man Angst hat, dann ist es nicht so einfach, sowas zu erleben, zu erfahren. Hast du sowas schon mal gehabt?
Nein.
Nee.
Also ich bin ja so, also ich höre mir diese Dinge mal an, aber ich bin da eher wirklich nur Beobachter, glaube ich. Ich meine, ist ja egal. Also ich habe noch keine Astralreise
unternommen. Also ich lade dich mal ein, wenn ich hier mal eine Live-Meditation mache auf einer Party von mir. Die sind immer sehr beliebt, weil da immer alle in andere Zustände kommen, weil wir dann so eine Gruppe sind von Leuten, die das alles schon lange machen und kennen. Ich lade dich mal ein, dann erlebst du es vielleicht auch wirklich mal selber.
Okay. Ja. Ist es eine Sehnsucht oder ist es irgendwann eine Sucht?
Gute Frage. ich glaube, es ist beides. Also in Sehnsucht steckt ja auch das Wort Sucht drin. Ich meine, die deutsche Sprache, die ist ja sehr genau und sehr präzise. Also ich wäre ohne das sicher sehr unglücklich, wenn ich es nicht in meinem Leben hätte. Also ich habe es auch mal probiert. Ich habe mal versucht, 3 Monate ganz normal zu leben, wie alle so normalen Menschen halt auch. Normal wieder in Anführungsstrichen. Habe in Honduras damals eine Ausbildung zum Dive Master gemacht und habe jetzt gedacht, ich lebe jetzt mal wie alle normalen Menschen. Ich gehe abends in eine Bar, ich rede ganz normal, ich mache keine spirituellen Dinge mehr, ich gehe tagsüber tauchen und nach 3 Monaten war ich todunglücklich. Also das ist einfach nicht mein, mir fehlt dann was. Das ist für mich so ein essentieller Teil meines Lebens. Ich dachte, es wäre einfacher. Ich wollte halt auch einfach mal normal sein und über normale Dinge reden. Und klar hat man dann mehr Freunde und kann sich mit mehr Menschen irgendwie auch austauschen. Aber mir hat die Tiefe gefehlt. Also, ja, also Sucht, ja. Ja.
Ja.
Kann man so nennen, wie man will. Also, ja.
Jemand fragt noch, woher man sonst noch solche binauralen Beats jetzt außer von dir beziehen kann. Gibt es ja relativ viele Quellen inzwischen, oder?
Ja,
für alle möglichen Dinge.
Gucken, da gibt es ja ganz viele Anbieter. Bei mir ist halt ja dieses, ich habe ja auch gar nicht nur die binauralen Beats, sondern immer nur in Kombination mit so einer geführten Meditation, weil ich das einfach effizienter finde, wie nur die Beats anzuhören. Aber da gibt es im Internet ganz viele Quellen. Da muss man einfach gucken, auch die sind sehr unterschiedlich, was einem auch gefällt. Ich finde, ich habe auch lange gesucht, bis ich Quellen gefunden habe, die mir auch von der Akustik her gefallen, die ich mir überhaupt anhören möchte. Vieles klingt dann ganz komisch oder diese Töne sind ganz laut oder da muss man einfach gucken, was einem gefällt. Also auf YouTube gibt es sicher auch einiges.
Ja, jemand hat gerade eine YouTube-Suche nach Binaural und Beats gepostet und ich bin mir sicher, dass es da einiges gibt. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, ob durch die Kompression dann nicht wieder irgendwas verloren geht, aber keine Ahnung. Ja.
Das weiß ich auch nicht.
Aber gut, deine Dateien sind ja auch komprimiert, MP3. Also, ja.
Ja, also ich finde halt, das Problem ist, da auf YouTube ist vieles nicht, hat ganz komische Frequenzen. Also ich kann mir da jetzt meistens nicht länger als 5 Minuten anhören. Finde, ich kaufe ja selber auch oft so Musik zu. Ich finde, es lohnt sich, Geld auszugeben für schöne Tracks, weil da sitzen dann einfach Künstler dahinter, die sich da richtig Zeit nehmen, das Ganze richtig gut zu komponieren. Und das ist es mir auch wert, persönlich. Aber das muss jeder selber wissen. Also, ja. Und einfach halt versuchen, ob es auch wirkt. Ich meine, ja, einfach anhören und schauen, was wirkt bei mir und worauf reagiere ich.
Alles klar. Ja, jemand wünscht dir da jetzt, dass du einfach den Link reinstellst, weil er dir seine Daten nicht geben möchte, aber ja, okay.
Ja, er soll mir einfach eine Mail schicken mit dem Zusatz, ich soll sofort alles von ihm wieder löschen, dann mache ich das und schicke ihm den Link separat.
Okay.
Ja, also, ja.
Na gut. Ja, Ich sage, ich danke dir für dieses Gespräch. War sehr spannend.
Und ja, gern gesehen. Hat mir auch Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe, ja, ich wünsche dir auch natürlich für deine Arbeit alles Gute.
Ja,
in der Zukunft. Gibt es noch irgendwas, so als Schlusswort, was du dem Experimentator oder der Experimentatorin mitgeben möchtest, die da jetzt irgendwie neugierig geworden sind und vielleicht einmal mit deiner Meditation anfangen?
Ja, also ich würde sagen, einfach dranbleiben und wenn irgendeine Methode für einen nicht funktioniert, dann einfach auch was anderes noch ausprobieren. Also oder wenn eine bestimmte Meditation nicht funktioniert oder ich glaube, die Menschen sind so unterschiedlich und reagieren so unterschiedlich auf Dinge, wie der eine kann eben leichter astral reisen, der andere kann leichter luzid träumen, der nächste reagiert eben gut auf so binaural Beats, auf so geführte Meditationen. Ich glaube, ja, wem es ernst ist, der kann auch zu mir kommen. Da ist es den meisten dann wirklich möglich, so eine Erfahrung zu machen. Wer jetzt halt irgendwie in der Nähe von München oder so wohnt. Aber ich glaube, einfach dranbleiben. Also wenn man selber so Erfahrungen machen will, dann finde ich, lohnt sich das einfach, verschiedene Techniken auszuprobieren, bis man irgendwann eine gefunden hat, die für einen selber funktioniert. Ich habe ja damals auch x verschiedene Meditationstechniken ausprobiert, bis ich halt auf die gestoßen bin, die halt für mich die richtige war. Und ich glaube, da gibt es nicht umsonst so viele verschiedene Methoden, weil Menschen halt auch einfach unterschiedlich sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ansprechen. Und was natürlich auch sein kann, ist, da wären wir jetzt wieder bei früheren Leben, ist, also was ich zum Beispiel auch ganz oft habe, sind ja Menschen, die in einem früheren Leben zum Beispiel also als Hexe verbrannt wurden oder irgendwie in einem, was weiß ich, ja, sowas in der Art. Und die haben sich quasi im Unterbewusstsein vorgenommen, sie wollen nie wieder spirituelle Erfahrungen machen, weil sie dadurch eben was sehr Negatives erlebt haben, zum Beispiel eben den Tod. Ja, meistens ist es in der Rückführung dann immer gleich sehr dramatisch. Und sowas kann natürlich auch eine Blockade sein. Also wenn man jetzt selber die wahnsinnige Sehnsucht verspürt, so Erfahrungen mal zu machen und aber merkt, da ist irgendwie eine innere Blockade, dann hat es sicher eine Ursache irgendwo im Unterbewusstsein. Weil ich glaube, tendenziell sind wir Menschen schon Wesen, die dafür geschaffen sind, weil sonst würde unser Gehirn nicht von selber DMT produzieren können. Also wenn es irgendwie sozusagen in unserem Bauplan vorgesehen wäre, dass wir so Erfahrungen machen.
Naja, also gut, das kann eigentlich mögliche Gründe haben, dass unser DMT
also
produziert.
So dass grundsätzlich jeder dazu, zumindest jeder, der die Sehnsucht dazu in sich verspürt, ja, dazu irgendwie auch in der Lage ist und dass es sicher auch unterschiedliche Ursachen haben kann, warum es vielleicht nicht funktioniert.
Okay. Also, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinen Reisen und deiner Sehnsucht.
Ja, danke. Ja, werde ich haben.
Okay.
Ich hoffe, dass du die Meditation auch noch einmal ausprobierst und mir dann irgendwie ein Feedback gibst.
Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Wenn ich irgendwelche Erfolge habe, auf jeden Fall.
Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Und natürlich auch deine Hörer. Also ich freue mich immer über Feedback.
Ja, okay.
Ja. Okay.
Gut, dann danke ich dir.
Ja, gern geschehen. Dann schönen Abend noch und ein schönes Wochenende.
Ja, dir auch. Okay.
Gut.
Tschüss.
Bis dann.
Crop FM. Irgendwo da draußen.
Das nächste Mal Crop FM findet am 14. Oktober statt. Und die Sendung trägt den Titel Wahn und Wirklichkeit. Diesmal steht der Titel schon fest. Bin da mit Jörg mal zusammengesessen im Sommer. Da war es noch Sommer. Jetzt ist es einmal fast Sommer. Jedenfalls da haben wir da diese Idee geboren. Und Jörg hat dann auch gleich diesen wunderschönen Titel gehabt. Wahn und Wirklichkeit. Und genau darum geht es, um verschiedenste Dinge, also aus verschiedenen Bereichen auch. Und Bernhard Reicher wird auch mit von der Partie sein. Also Bernhard Reicher und Jörg Vogeltanz bei mir live im Studio am 14. Oktober 2016. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Yeah. today.